Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trekkäse. Und zwar Folge 90. Eine schöne runde Folge. Zusammen mit Angela.
Ja.
Ich hatte gerade, du weißt, woran ich hängen geblieben bin.
Ja, ja.
Ja, an was bin ich hängen geblieben?
Am Namen.
Richtig. Na, an dem Namen schon, aber vor allen Dingen an deinem Twitter-Namen. Da bin ich aber letztes Mal auch schon hängen geblieben. Bitte klär uns auf, wie spricht man dich richtig aus?
Octodontidae.
Okay, danke.
Bitte.
Richtig. Ich kürze mal Octo ab oder eben Angela. Yeah. Wenn ihr sie auf Twitter sucht oder auf Mastodon oder wo auch immer, dann genau unter diesem unter diesem Namen. Ja, wunderbar, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich wiederkommen durfte.
Ja, sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, du bist auch nicht das erste Mal da, sondern warst schon mal da gewesen. Aber natürlich gelten für dich auch, wie immer, die Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Denn vielleicht hat sich was geändert oder vielleicht hört dich auch jemand jetzt das erste Mal bei uns in der Sendung. Du hast zum ersten einen eigenen Podcast.
Genau, das ist das Truppenhaus, das hatte jetzt auch neulich Jubiläum, nicht ganz so viel wie ihr, nicht 90, sondern erst 40, inzwischen schon 42 Folgen. Das hat in der Pandemie angefangen und wir sind irgendwie dabei geblieben. Da geht es um popkulturelle Phänomene, mache ich zusammen mit dem Paul, der Heike und dem Max und ist hier auch verlinkt. Da warst du auch schon zu Gast. Wir tauschen hier also fröhlich unsere Sprecherin in der Gegend rum.
Alles normal.
Alles normal. Und wir gehören auch zum selben Netzwerk, nämlich den besten Podcast der Welt.
Genau, da bin ich mit auch zwei von meinen multiplizierenden Podcast-Teil. Genau, ja, wunderbar. Und du bist natürlich auch großer Star Trek-Fan. Deswegen, wie bist du zu Star Trek gekommen? Noch umreiß es doch gerade nochmal kurz.
Genau, ich mache das ganz kurz, weil ich habe es schon mal erzählt und das war, glaube ich, recht lang. Ganz kurz, als Kind im Grundschulalter auf ZDF damals noch die Originalserie mit Kirk und Spock geguckt. Dann kam TNG und TNG war so meine Haupt-Trekkie-Phase. Da war ich halt auch Teenager mit Merchandise und ins Kino gehen und Trailer auf Videokassette aufnehmen und dann Bild für Bild angucken, was man so gemacht hat und Bücher kaufen und was man so gemacht hat. Und dann bin ich halt immer dabei geblieben. Bei Voyager haben sie mir so ein bisschen verloren, muss ich gestehen. Ich weiß, viele eurer HörerInnen mögen Voyager sehr gerne. Ich gehöre da leider nicht zu. Sorry. Und bei Enterprise war ich dann ganz raus. Enterprise war die erste Serie, die ich nicht mehr ganz geguckt habe. Aber als dann Star Trek wieder so langsam wieder zurück on air kam, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe auch alle Filme geschaut, bis auf einen, glaube ich, den zweiten Abrams oder den dritten. Ich komme nicht mehr so. Also die ganz alten Filme und die TNG-Filme habe ich alle geschaut. Ja, auch Nemesis, wenn ich mich nicht mehr gerne daran erinnere. Und zu eurer anderen Frage, das ist ja immer, welche neuen Star Trek-Serien man so geschaut hat, bin ich relativ up-to-date, bis auf Prodigy. Die habe ich irgendwie noch nicht zu fassen gekriegt. Aber bei allen anderen, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, ich bin nicht ganz so hinterher wie du. Also ich gucke wirklich nur die Serien und alles drumherum überhaupt nicht. Moment, wir haben Strange New Worlds, wir haben Lower Decks, wir haben Discovery. Und da habe ich alles von gesehen, bis auf Discovery, das letzte Staffelfinale, weil mich das einfach so verloren hat, dass ich das nicht zu Ende geschaut habe. Und Prodigy, ne? Mehr gibt's auch gerade nicht.
Und PK. Naja, natürlich. PK natürlich, klar, genau. Genau.
Ja, genau. Da bin ich bei allen bis auf Prodigy und technisch gesehen bei Discovery halt auch eigentlich so up to date. Das war's dann so. Also ich freue mich im Moment, dass es so viel Star Trek gibt, dass man regelmäßig gucken kann. Und wie wir ja auch heute feststellen werden, man kann sich auch wieder so richtig in so Theorien verlieren und zusammen spekulieren, was so passieren wird. Das freut einen doch schon sehr. Und generell auch PK freut einen als alten TNG-Fan auch sehr. Aber auch darüber, denke ich, reden wir dann gleich.
Ja, also kurze Empfehlung für alle, die Prodigy noch nicht gesehen haben. Normalerweise kriegt man Prodigy hier auf dem Streamingdienst Paramount Plus. Aber kleiner Tipp, in der Togo-Mediathek, das ist sozusagen die Kindermediathek von RTL, ich glaube RTL Plus oder so, da kann man sie noch gratis abrufen, und zwar die ersten 10 Folgen, also die erste Hälfte der ersten Staffel, auf Deutsch, mit deutscher Synchro. Das ist dann da also in der Mediathek drinne und ich schmeiße euch den Link für die Togo-Mediathek dann auch einfach nochmal mit in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und die auf Deutsch gucken möchtet oder vielleicht auch mit euren Kids zusammen gucken möchtet, dann könnt ihr da zumindest die erste Hälfte der ersten Staffel schauen.
Das ist super. Ich glaube, Togo ist super, der will ich mich nicht richtig erinnere. Das ist sehr schön.
Weil das ist auf jeden Fall RTL, genau.
Es ist RTL, ja. Ich wollte das tatsächlich mal mit meiner Tochter. Die ist jetzt fast 10. Ich glaube, das ist ein gutes Alter. Star Wars hat sie schon gesehen, die ersten zwei Filme, glaube ich. Also jetzt wird's mal Zeit hier, ne?
Die große Enttäuschung meines Lebens ist, dass mein Patenkind mit Sci-Fi absolut überhaupt gar nichts anfangen kann. Also gar nichts, es geht gar nicht an sie. Und da ist auch egal, ob age-appropriate oder nicht, es geht halt überhaupt gar nicht an sie. Und ich bin so traurig, weil ich will nicht sagen, Star Trek ist das Einzige, was ich vermitteln kann, aber das Einzige, wo ich immer dachte, ich gebe es irgendwem mal weiter, ja?
Aber das, dann, kann noch,
ja.
Das kann ja noch kommen. Also ja, ja. Da hab ich so richtig Sci-Fi, guckt sie, glaube ich, auch bis jetzt nix, aber...
Ja, aber alles, was auch so ein bisschen Tropes oder so aus dem Sci-Fi, das ein oder andere Sci-Fi-Element oder so, null Interesse.
Und Shira mal probiert? Shira und the Princesses of Power mal probiert?
Nein. Das ist auch, ja, also aber auf jeden Fall irgendwie. Und ich dachte nämlich, wenn Prodigy kommt, dann ist dann bin ich am Zug, dann ist mein Tag gekommen. Vergiss es.
Ja. Meine Stunde ist gekommen.
Genau.
aber das ändert sich wieder.
Ja, mal gucken. Aber apropos meine Stunde. Wir hatten schon eben PK angeschnitten. Wie war es denn für dich jetzt, mit Staffel 1 und Staffel 2? Wie hat dir PK bisher gefallen? Also bis jetzt zum Beginn der Staffel 3?
Ich muss sagen, gemischt. Also Staffel 1 hat mir sehr gut gefallen. Aber da kann ich dann später, glaube ich, vielleicht auch noch drüber reden. Paar Sachen, weswegen mir das gefallen hat, hat Staffel 3 jetzt wieder so ein bisschen dekonstruiert, weil ich fand Staffel 1 für mich eigentlich schon so einen sehr schönen Abschluss eigentlich. Ich habe eigentlich nicht mehr so damit gerechnet, dass da noch so viel kommt. Staffel 2 war für mich jetzt so das Schwächste, da habe ich auch die meisten Probleme, mich dran zu erinnern, was da alles passiert ist, muss ich sagen. Da sind aber ein paar Charaktere, die ich am besten fand. Bis jetzt zum Beispiel die La Sirena und der Captain, die fand ich sehr gut. Und hier Raffi und Seven zusammen fand ich auch sehr gut. Also diese Teile davon fand ich sehr gut. Aber bis jetzt gefällt mir die dritte Staffel, glaube ich, am besten. Ich befürchte aber, da bin ich ein totales Marketingopfer. Ich glaube, ich bin genau eine dieser Leute, für die diese dritte Staffel gemacht wurde und es zieht halt total. Also das, man kriegt mich da sehr einfach mit so altem TNG-Fanservice. hat man mich schnell am Haken und deswegen gefällt mir bis jetzt die dritte am besten.
Mhm. Ja, das hatte ich ja mit Erik zum Beispiel diskutiert, der meinte, dass er ein bisschen Bedenken hat, dass The Powers That Be sozusagen jetzt denken, dass der Schlüssel zu positiver Fanreaktion Nostalgie ist und eben nicht gutes Writing.
Ja.
Weil, ja, natürlich hast du hier Fanservice und auch Nostalgie und natürlich spielt das auch eine große Rolle, warum viele Leute das toll finden, aber in erster Linie ist das, was für mich diese dritte Staffel tatsächlich so gut macht, bis auf wirklich zwei, drei ganz entscheidende Dinge, mit denen ich sehr, sehr große Probleme habe, aber das ist was anderes. Aber das, was es für mich gut macht, ist tatsächlich, dass es einfach gutes Writing ist.
Ja.
Und wenn dazu dann noch Fanservice und Nostalgie dazu kommt, umso besser. Und darum geht's in erster Linie. Das bedeutet eben, also ich hoffe ja nicht, dass dann eben die The Powers That Be irgendwie dann sagen, ah super, dann hauen wir einfach noch so eine super nostalgische Serie raus. Das muss nicht sein.
Mm-mm.
Vor allen Dingen nicht, nachdem sie jetzt, und da bin ich ja, für ewig werde ich da bitter sein, dass sie jetzt Discovery halt abgesägt haben.
Ja.
Und zwar, weil für mich Discovery die einzige Serie ist von allen neuen Star Trek Serien, die tatsächlich was Neues ausprobiert.
Ja.
Das klappt nicht immer. Ich finde, das merkt man auch deutlich, gerade auch in bestimmten Staffeln sind die Konzepte teilweise nicht aufgegangen. Also es klappt nicht immer, aber sie versuchen es wenigstens. Und wenn es dann klappt, dann klappt es aber auch richtig gut.
Ja, ich bin da auch sehr traurig, was witzig ist, weil ich ja gerade erst gesagt habe, dass ich die letzte Discovery-Staffel gar nicht zu Ende geschaut habe. Und ich auch viele Probleme mit Discovery gerade am Anfang hatte, zwischendurch. Aber ich fand es auch, das war das erste Star Trek, wo ich gesehen habe, dass die mal so richtig was Neues ausprobiert haben. Richtig innovativ und auch moderne so Konzepte und versucht haben, mal ein neues Publikum anzusprechen. Und dass sie das jetzt abgesägt haben, finde ich auch sehr, sehr, sehr traurig. Auch weil ich immer höre, dass die Reaktion darauf so, ja, das war eh das Schlechteste und das andere, das war nicht mein Star Trek. Und ich denke immer, naja, mein Star Trek ist 20 Jahre alt. ich muss, also, ne, das ist es okay, wenn das nicht meins ist, weil ja jetzt kommen ja neue Leute und wenn mir das nicht so gefällt, ist doch schön, wenn es der nachrückenden Generation gefällt. Und ich finde das auch sehr, sehr traurig. Das war die, stimme ich dir total zu, die mit, die innovativ sind. So schön ich das finde, diesen ganzen Fanservice zu haben, musste ich jetzt auch, als ich jetzt die letzten Folgen Picard geschaut habe, immer dran denken, so, es hat mich gefreut, aber ich dachte immer so, genau wie du, hoffentlich ist das nicht die Lektion, die sie daraus ziehen. Wir killen jetzt alles Neue, Innovative, Experimentelle und machen einfach, dass hier die Millennials, die gucken eh alles. Wir wärmen das jetzt alles nochmal auf und geben denen einfach nochmal TNG in, weiß ich nicht,
in Grün. Der Technik,
ja, genau. Ich hoffe nicht, dass das die Lektion ist. Und ich finde das sehr traurig, vor allem für die Leute, die hinter Discovery stehen, auch die SchauspielerInnen, weil da so, also gefühlt so viel Herzblut dahinter gesteckt hat und so viel Liebe. Und ich finde das auch nicht gut. Ich finde das nicht okay. Es ist sehr, man hätte das mitziehen können, auch so quasi das Geld farmen aus der ganzen Nostalgie. Und damit aber so ein bisschen mehr, so ein bisschen, ja mal, was Neueres machen können. Ich hatte auch so eine, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die gelesen habe, Kritik so, ja, das ist so divers, nur der Diversität will. Und ich so, ach komm, die haben sich mal was getraut. Und dann heißt es direkt schon, oh, das ist viel zu woke. Und so, nee, das so muss es ja eigentlich konsequent weitergehen.
Sie waren vor allen Dingen, das habe ich ja schon mal gesagt, das kann ich auch nur wiederholen, sie sind jetzt an einem Punkt angelangt in der Serie, wo wirklich alle Türen offen stehen. Sie haben eine komplett weiße Leinwand vor sich. Sie sind 1000 Jahre in die Zukunft gesprungen. Da kann alles passieren.
Alles sein,
Und das ist ja das Schöne, dass du ein völlig offenes, freies Spielfeld hast. Ja. Du musst dich an keinen Kennen mehr halten, zumindest. Also natürlich, was bestimmte Grundsätze angeht, klar. Aber sonst musst du dich eigentlich an keinen Kennen halten, du kannst alles machen. Also man könnte nicht nur insgesamt einfach neue Geschichten erzählen, da ist Discovery mir teilweise tatsächlich auch nicht weit genug gegangen, sondern man hätte auch, ich finde, ganz, ganz viel noch über ganz viele der Charaktere erzählen können. Denn einige der Charaktere sind für mich immer noch nicht weit genug erforscht. Vor allen Dingen auch der Seitencharaktere, der Nebencharaktere. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Deswegen hoffe ich inständig. Also mein Wunsch wäre tatsächlich eine Anthology-Serie, also eine Anthologie-Serie, wo du pro Folge einen Charakter hast, der in den Mittelpunkt gestellt wird. Das muss kein Hauptcharakter sein, es kann auch ein Nebencharakter sein. Zwar so ein bisschen entweder, also was ich da als Vorbild so im Kopf habe, ist entweder wie The Tales of the Walking Dead. Die haben mir sehr gut gefallen. Oder aber, also das war die Anthology-Serie, ich glaube 5 Episoden haben die gemacht jetzt für Walking Dead als Spin-off. Und was ich auch sehr gut fand, war Star Wars Visions. Das war ja eigentlich eine Zeichentrickserie, aber da haben die Macher gesagt bekommen, okay, vergesst komplett den Canon und macht, was ihr wollt. Das Universum ist eure große Spielwiese, auf geht's. Und da sind ganz, ganz tolle Episoden rausgekommen, wo ich gedacht habe, wow, das fühlte sich neu und frisch und kreativ an, obwohl natürlich teilweise auch alte Tropes bedient wurden. Und sowas wünsche ich mir im Star Trek-Universum. Es gibt alte Stories, die ich erzählt bekommen möchte. Ich würde es auch zum Beispiel schön finden, eine Episode nur über Sulu und seine Karriere. Captain Sulu, warum nicht? Aber genauso gut kann auch eine neue Episode erzählt werden über die, I don't know, Andorianer im 2000 Jahre in der Zukunft. Also weißt du, so. Und das wäre mein Wunsch gewesen. Ich meine, jetzt kriegen wir erstmal die Academy-Serie. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen Bedenken, dass das Ganze so ein bisschen Riverdale-mäßig zu sehr auf den Teenage-Modus geht. Auf der anderen Seite bin ich ja dann auch nicht das Publikum, das erreicht werden soll, sondern tatsächlich wahrscheinlich ein Teenage-Publikum. Deswegen sage ich mir, jetzt warten wir mal ab und gucken mal.
Ja, genau. Ja, ich fand es auch, nur kurz, was ich auch so halt so traurig finde, aus Discovery haben sie ja Pike gezogen und dem halt eine neue Serie gegeben, weil, aber das ist halt...
Aber das ist halt TOS-Nostalgie.
Ja, genau. Und ja, traurig. Aber ändern kann man es wohl nicht. Hoffen wir mal, dass das vielleicht, keine Ahnung, der ganze Erfolg, den sie im Moment haben, sie inspiriert zu irgendwas Neuem, Frischen.
Man kann's doch. Naja, also ganz unabhängig davon, was jetzt an Serien läuft und was noch an neuen Serien oder nicht neuen Serien kommt. Ich finde ja zum Beispiel auch, weil du gesagt hast, man hätte das Geld auch ein bisschen anders verteilen können. Wenn Paramount mal das richtige Merch raushauen würde, könnten sie damit so viel mehr finanzieren. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, wir haben mehrere große Lücken. Alleine schon, wenn ich überlege, wie viele Leute, von denen ich weiß, ach, du hast Prodigy jetzt nicht gesehen, aber ein Prodigy Murph
Den kenne ich.
Blob,
den hätte ich
genau,
auch gern.
Ein Murph-Kuscheltier kaufen würde.
Ja.
Das gab's ja auch, aber nur für die Convention in der Stückzahl von, ich weiß nicht, 500 oder so. Hm. Und dann gibt's die jetzt nicht mehr. Die kriegst du nirgendwo mehr, ja. Also alleine, wenn du den Murph auf den Markt hauen würdest und was ich zum Beispiel auch großartig fände und gerne hätte, wäre ein, oh Gott, wie heißen die nochmal, diese Tierchen? Hier in Discovery.
Ja, Bärentierchen.
Oder heißt die Bärentierchen?
Ja.
Ein Bärentierchen, Kuscheltier. Und zwar so wie in einem Short-Track. Da hatten wir doch diesen einen Zeichentrick-Short-Track, wo das kleine Mädchen mit den Sternen, weißt du, wo die das als Kuscheltier auf dem Bett liegen hatte. Und ich dachte, oh mein Gott, ich brauche so ein Kuscheltier. Also alleine schon schmeißt zwei Kuscheltiere auf den Markt und dazu bitte dann jetzt noch die Außenteam Lederjacke aus PK.
Ja,
und dann habt ihr euch schon Discovery Staffel 6, 7 und 8 finanziert, Leute.
Ich hätte gerne so ein Disco-Shirt
und
diese Freizeitklamotten, mit denen die Sport machen. Die finde ich auf der Discovery, die finde ich auch super. Also,
es Disco-Shirt. Gäbe so viel und ich verstehe immer nicht, warum die das nicht machen. Also,
Ach, egal. Ach,
die können sich so viel mehr finanzieren.
Ja, naja, was soll's.
Naja, gut, jammer. So, kommen wir zu unserer klassischen Frage, nämlich, was haben wir gehört, gesehen, gelesen, geschaut in letzter Zeit?
Da muss ich dann ganz egoistisch, aber es ist halt auch die Wahrheit, kann ich verweisen auf unsere neueste Truppenhausfolge. Das ist nämlich das, was ich als letztes quasi gehört und gelesen habe, nämlich Mathilda von Roald Dahl. Darüber wollten wir eine Folge machen über die Musical-Verfilmung, die ja jetzt relativ frisch auf Netflix erschienen ist. Also habe ich an einem Wochenende sowohl den Film von 1996 geguckt, den habe ich nie geschaut, und danach habe ich mir die Musical-Verfilmung gegeben und davor hatte ich das Buch meiner Tochter vorgelesen. Das ist also, das kann man dann nachhören. Aktuell lese ich meiner Tochter so einen ganz alten Klassiker vor. Ich bin normalerweise so nicht der Verfechter von Büchern, die älter sind als das Kind, aber es stand irgendwie im Regal rum.
Aha.
Und sie ist im Moment so auf so Detektivgeschichten, mag sie gerne. Und deswegen lese ich im Moment Emil in die Detektive vor, was im Moment noch gut gealtert ist. Mal gucken, wie es so weiterläuft. Ich habe noch eine weitere Kategorie, weil ich halt auch viel Videospiele spiele. Und ich war jetzt im Urlaub eine Woche und da hatte ich mir ein Spiel, das hatte ich mir mal im Sale gekauft, das wollte ich mal durchspielen. Das ist eher so ein bisschen wie Gone Home, nicht so ein klassisches Computerspiel mit so viel Reaktion, sondern eher so, man läuft so durch ein Gebäude, erkundet das und muss so sich alles angucken. Das heißt, das ist Suicide of Rachel Foster. Das kann ich aber anders als Mathilda nicht besonders empfehlen, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr als ein paar Euro dafür ausgegeben habe. Aber so für ein paar verregnete Abende im Urlaub war das in Ordnung. Und wie ich Mathilda fand, das kann man in der Folge dann hören. Da spare ich mir jetzt hier die Zeit. Also schaut euch das auf jeden Fall an und hört unsere Folge.
Ja, super. Alle Links dazu unten in den Shownotes.
Genau.
Ja, ich hatte, also ich sag ja immer, ich habe aktuell nicht so viel Zeit, Sachen zu gucken. Und irgendwie landet dann aber doch immer irgendwas in der Kategorie, habe ich geschaut, habe ich gelesen, habe ich gehört. In dem Fall war es so, ich hatte ja vor 2 Folgen, glaube ich, erzählt, dass ich wieder die ganzen Artemis Fowl-Hörbücher durchhöre, so hintereinander. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt dachte ich, gut, jetzt habe ich die alle durchgehört. Jetzt könnte ich mir eigentlich auch nochmal den Film anschauen. Der läuft unter anderem auf Disney Plus und das habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Der war von 2020 und ich war damals, als der rauskam, super enttäuscht. Kann aber jetzt mit Abstand sagen, als Popcorn-Unterhaltungs-Abenteuerfilm ist er gut, dann macht er Spaß. Als Verfilmung der Romane griff ins Klo. Also überhaupt gar nicht. Also wirklich schlecht einfach im Vergleich zum Buch. Aber wenn man das unabhängig jetzt vom Buch sich anschaut, ist es gute Popcorn-Unterhaltung. Also das lohnt sich auf jeden Fall immer mal. Und es geht, ich muss immer lachen, weil als ich das allererste Mal davon hörte, habe ich schon mal erzählt, als ich das allererste Mal davon gehört habe, wurde es verkauft mit Harry Potter.
Ja, das kann ich mir, das war damals auch so.
Das war so eine Tagline, genau.
Ja, genau.
Und dann habe ich aber, ehrlich gesagt, fand ich das gar nicht so, also das hat mich gar nicht so neugierig gemacht. Ich bin da lange drum rumgeschlichen und irgendwann habe ich dann aber mal den Klappentext gelesen und dachte, hört sich gar nicht so schlimm an wie diese Tagline und habe dann angefangen zu hören und war dann wirklich sehr schnell gefangen. Also Artemis Fowl ist ein Kindergenie. Kindergenies sind eh immer zum Hassen, aber das passte dann aber. Ist also ein Kindergenie, der herausfindet, dass es neben der menschlichen Welt eben noch eine Supernatural-Welt gibt. In dem Fall ist sie eben bevölkert von Elfen und Zwergen und Trollen und so weiter. Und sein Direktkontakt ist dann eben mit Elfen. Und zwar so, wie man sie so aus den irischen Sagen und Märchen kennt, weißt du? Die dann eben da auf den Lichtungen tanzen und rumfliegen etc. Und es stellt sich aber heraus eben, dass es diese Parallelwelt gibt, die unter der Erde stattfindet, während wir Menschen natürlich auf der Erde unterwegs sind. Und die sind uns aber technisch um Jahrhunderte überlegen. und die beiden Welten knallen dann eben aufeinander und erleben miteinander mehr oder minder Abenteuer. Also es ist eigentlich ganz schön gelöst und es ist auch eine sehr schöne Entwicklung für alle Figuren drin. Also das hat insgesamt auch einige Bände. Und wie gesagt, also dann kam eben die Info, dass es verfilmt wird. Ich so, ja! Und dann hat irgendwie auch Judi Dench hat dann eben eine Hauptrolle bekommen. Da haben sie aus einer wichtigen Rolle im Buch eben eine Frau gemacht. Aber das fand ich gar nicht schlimm, weil ich mag Judi Dench und dachte, kann ich absolut mitgehen, alles super, hab mich immer noch gefreut. Und dann kam der Film raus und ich so. Ja, aber wie gesagt, als Popcorn-Kino geht es. Den habe ich also jetzt zum zweiten Mal geschaut und man sieht, apropos, und ich denke, das kann man für Star Trek, glaube ich, auch sagen, wenn man dann ein bisschen Zeit ins Land hat gehen lassen und dann rückwärts nochmal sich bestimmte Dinge anschaut, sind sie irgendwie immer besser, als man sie in Erinnerung hat. Ich glaube, das wird zum Beispiel auch was sein mit Discovery, dass viele im Nachhinein, wenn sie sich Discovery dann nochmal angucken, sagen, Mensch, das war aber so viel besser, als ich es in Erinnerung habe.
Ja, ich glaube auch, dass das passieren wird.
Und dann habe ich tatsächlich, nachdem Gott und die Welt mir erzählt hat, dass sie The Night Agent auf Netflix gesehen haben und da das auch irgendwie bei denen in den Top-10-Listen drin war, habe ich dann auch The Night Agent angefangen zu schauen. Und das ist so eine Serie, die kann man gut nebenbei laufen lassen. Die habe ich dann auch jetzt quasi über Ostern durchgebinged. Immer mal so eine Folge hier, eine Folge da, während ich auch ein bisschen was anderes gemacht habe. Ja, also es ist so ein klassischer Agenten-Thriller. Er findet das Agenten-Genre neu. Nein. War es trotzdem spannend? Ja, kann man also gucken. Wenn ihr sowas mögt, dann viel Spaß.
Mir ist gerade auch noch eingefallen, ich habe eine Sache noch vergessen, nämlich eine Serie, die ich auch angefangen habe, auch so genau wie du meintest, jetzt nichts unbedingt, was jetzt irgendwie preisverdächtig ist oder was man jetzt irgendwie hoch in den Himmel loben muss, aber The Fall auch auf Netflix, The Fall tot im Belfast.
Ich wollte gerade sagen, mit Gillian Anderson.
Richtig, Gillian Anderson spielt da eine Hauptrolle. Also deswegen habe ich mir das auch angeguckt, alles andere war mir eigentlich ziemlich egal. Und das ist auch im Prinzip so der Selling Point davon. Man merkt, Gillian Anderson kämpft da teilweise mit einem doch etwas, sage ich mal, überarbeitungswürdigen Drehbuch. Und die Dialoge, die man ihr da gegeben hat, denkt man sich auch manchmal, aber wer so Krimi, also das ist so wie so diese, man hat so eine 5 Stunden Zugfahrt vor sich und kauft sich so einen Krimi aus der Buchhandlung, sieht ganz nett aus, liest man einmal durch, hat man danach direkt vergessen, sowas ist das in Serienform. Also jetzt nichts, wo man jetzt vor lauter Spannung nicht mehr atmen kann oder was einen jetzt für immer verfolgt, sondern so ein netter Krimi, den man sich halt mal so nebenher angucken kann, The Fall.
Er hat auch noch 2 Pluspunkte, denn das ist ja schon eine Serie, die ist von 2013 ursprünglich, die lief dann bis 16. Und zwar, er hat 2 Pluspunkte. Erstens, ihr Gegenüber ist Jamie Dornan.
Ja.
Also beides, sage ich mal, nettes Eye-Candy auch daneben, dass beide eigentlich theoretisch auch spielen können, wenn sie denn was kriegen, was man spielen kann.
Ja.
Also das ist das eine. Zumindest die erste Staffel von The Fall fand ich super und dann später bin ich ehrlich gesagt ausgestiegen. Das zweite, was ja damals hier auch im Netz und überall, also gerade auch in der Social-Media-Bubble, ist es wirklich quasi um die Welt gegangen. Gillian Anderson und ihre weiße Bluse. Das ist ja die weiße Bluse, die sie da trägt, die hat ein Eigenleben entwickelt. Ich glaube, die hatte sogar dann auch einen eigenen Twitter-Account, weil alle so, oh mein Gott, diese weiße Bluse. Und alle waren verliebt in Gillian Anderson. Das war unglaublich. Ja,
ja, also das habe ich alles nicht mitbekommen damals. Wie immer. Also an mir geht sowas ja prinzipiell immer vorbei. Ich bin ja immer so 10 Jahre zu spät. So. Aber ja, die weiße Bluse ist sehr nett. Generell, wenn man so britisches, irisches, vor allem irisches natürlich, spielt in Belfast, wenn man irische SchauspielerInnen mag, wird man da viele nette Bekannte wiederfinden, die man auch aus zum Beispiel Derry Girls oder aus Game of Thrones wiedererkennt. Und generell, wenn man gerne Iren beim Ermitteln zuguckt und beim Erschießen und beim, keine Ahnung, das ist ein irischer Krimi und kann man sich gut angucken, aber wie gesagt, jetzt man muss da jetzt auch nicht. Also ich gehe auch davon aus, dass ich mir die erste Staffel noch zuerst, weil ich will halt wissen, wie es ausgeht. Aber ich glaube, das ist nichts, was ich mir jetzt staffelweise reinziehen werde. Ist nur ganz nett.
Aktuell ist es zwar nicht drinne, aber es kommt immer mal wieder. Und zwar, das war jetzt ganz, ganz lange gratis in der ZDF-Mediathek drinne, auch als Originalversion. Aktuell ist es nicht drinne, aber es kommt immer wieder. Also ich kann euch aus Erfahrung mit der ZDF-Mediathek sagen, die haben die dann meistens so ein Jahr lang nicht drinne und dann kommt es wieder mal ein Jahr rein, dann ist es mal wieder ein Jahr draußen. Wir sind gerade also in der Pause, das heißt, ich denke, in einem halben, dreiviertel Jahr sollte es dann wieder drinstehen. Falls ihr keinen Streamingdienst habt oder so, könnt ihr da ab und zu mal in die Mediathek schauen vom ZDF. Ja, das war dann doch einiges, was wir geschaut haben, beziehungsweise gelesen, gesehen etc. Dann kommen wir zu unserer Kategorie Neuigkeiten aus dem Star Trek-Universum. Ich sage immer, dass ich überrascht bin, wie viele Neuigkeiten sich dann doch in so einer Woche ansammeln, von einer Woche auf die anderen. Diesmal waren es tatsächlich aber ganz, ganz wenige, wo ich dachte, ah, okay. Nämlich, wir haben ja unsere großen Highlight-News letzte Woche gehabt. Da haben wir ja die Ankündigung bekommen, dass eben die Academy-Serie kommt. Und da haben sich alle, ehrlich gesagt ich auch, ein bisschen gewundert, dass diese Neuigkeit vor dem First Contact Day kam. Denn während der Pandemie hat ja Paramount wirklich ein Riesending daraus gemacht, so First Contact Day und sowas wirklich herauszustellen. Und am First Contact Day haben sie dann entweder besondere News verkündet oder aber tatsächlich so ein Mini-Panel oder so gemacht, ja. Und ich weiß halt nicht, ob das vielleicht doch was war, was irgendwie nur für die Pandemie gedacht war, denn dieses Konzept scheinen sie jetzt nicht weiter zu verfolgen. Denn die Academy News kam dann, wie gesagt, eine Woche vor dem First Contact Day und alle Leute standen dann da und dachten, ja, wir freuen uns über diese News, alles klar, aber was wollt ihr denn dann am First Contact Day noch uns sagen, was irgendwie spektakulär ist? Wir hatten ja alle dann vielleicht noch auf den Trailer gehofft, so Discovery oder so. Und dann kam am First Contact Day tatsächlich ein wenig enttäuschend nur eine Kleinigkeit, nämlich die neuen Character Poster für die Season 2 von Strange New Worlds. Ja, sehen schön aus, sind toll bunt, ich mag ja bunt und überhaupt sowieso, aber es war halt nur irgendwie ein paar Poster. Leute! Also das ist die eine News, wir haben neue Character-Poster bekommen, guckt's euch an, ich habe sie verlinkt, sie sind schön, ich habe den einen auch schon auf meinem Handy, also das ist alles super. Und das zweite, was ich noch nachtragen wollte, was in dem Sinne keine News sind, was wir aber irgendwie vergessen haben, und zwar gibt es ja immer noch auf Instagram den Account Star Trek Logs. Und da war es ja immer so gewesen, dass begleitend zu den Serien, die ausgestrahlt worden sind, normalerweise auch immer verschiedene Figuren eben ihre privaten Logs eben, also auf diesen Account eingestellt haben, wo es dann immer noch ein bisschen Zusatzinfo gab. Ob das jetzt für Discovery war oder für Lower Decks, sogar auch für Prodigy. Und für Picard jetzt ist es so, dass sie da das ein bisschen geändert haben. Und zwar haben sie für Picard auch begleitend für jede Episode ein Log eingestellt, aber diesmal eben kein privates Log, sondern Auszüge aus der Personalakte. Das ist wirklich ganz lustig gemacht. Da hast du also die Leute, die klassischen TNGler, die da eben sind, beziehungsweise Seven auch. Und dann hast du ein sehr, sehr langes Log, also wirklich so über so fast 30 Sekunden und länger, wo eben ein Auszug aus der Personalakte vorgelesen wird, also wer die Figur ist, woher man sie kennt, wie der Lebenslauf war, etc., etc. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen möchtet über eure Figuren oder aber vielleicht euch in Erinnerung auch rufen möchtet, was diese Figur denn an wichtigen Dingen ihrer Biografie hat, dann könnt ihr da draufklicken und könnt euch das Ganze anhören. Da verlinke ich auch nochmal zu. Das ist sozusagen jetzt begleitend für diese Staffel von Picard vielleicht auch noch ganz nett. Und das hatten wir irgendwie total vergessen und deswegen wollte ich es heute auf jeden Fall nochmal nachtragen. Das sind so die zwei Kleinigkeiten und ansonsten, ja, haben wir hier und da ein paar Bilder bekommen und hier und da ein paar Infos. Matala, es ist natürlich ein einziger Troll auf Twitter. Ich finde es ja großartig, dass er mit Leuten auf Twitter tatsächlich interagiert, ja, und nicht wie manchmal, das man von anderen Serien auch kennt, die Fans irgendwie links liegen lässt, wenn die was fragen oder irgendwelche Anmerkungen haben. Also das finde ich großartig. Das macht übrigens Dave Blass auch genauso. Also der ist auch sehr im Austausch mit den Fans unterwegs oder auch Tony Newsom. Aber was natürlich der Nachteil daran ist, ist gerade auch mit Terry Matalas, dass der einen echt trollt. Und und jetzt zum Beispiel, irgendwie hatte einer eine Anmerkung gemacht und hatte gesagt, irgendwie ist einem aufgefallen in der Folge das und das und so und so. Und dann hat er irgendwie geschrieben, er wird es ja gar nicht verstehen können, dass kein einziger bisher den ultimativen Hinweis gehört hätte, der in der Episode ja gesagt würde, der im Grunde verraten würde, was denn jetzt eigentlich hinter dieser ganzen Jack-Geschichte stünde.
Und alle sind komplett durchgedreht.
Und ich habe diesen Kommentar gesehen und habe echt mit mir gekämpft, da nicht in die Kommentare, also in die Antworten auf diesen Tweet reinzugehen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, hatte er 352 Antworten. Ich habe davon keine einzige gelesen, weil ich mich tatsächlich nicht spoilern will. Am Ende ist da vielleicht doch die richtige Theorie noch dabei, weißt du? Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich, als ich mir die Folge jetzt hier für die Vorbereitung nochmal angeguckt habe, auf die Dialoge ganz genau gehört habe und irgendwie jetzt mehr so im Zustand von ich weiß gar nichts mehr bin und verzweifelt und nicht im Zustand von ich habe alles gehört, ich weiß total Bescheid.
Ich habe tatsächlich da kurz, also das ist ja der Vorteil, wenn man so komplett über, also man muss ja so ein bisschen seine Zeit so ein bisschen einteilen und meine Interessen sind so fragmentiert, dass ich ja schon Probleme habe, überhaupt beim Canon hinterherzukommen. Und ich habe irgendwann aufgehört, alles drumherum zu konsumieren, weil es einfach, ich schaffe das nicht mehr. Ich gucke wirklich nur noch die Serien und das war's. Und deswegen ist das komplett an mir vorbei. Und das erste Mal, dass ich davon was gehört habe und gesehen ist, war das heute, weil du das retweetet hast. Ja. Und dann habe ich mir ein paar von diesen Tweets durchgelesen. Und
Antworten, haben, okay, die ich dann ignoriert habe, gut.
Genau, und wir, ich und mein Mann, haben dann anderthalb Stunden im Auto diskutiert. Und aus dieser Diskussion habe ich jetzt meine zwei Jack-Theorien. Aber die kann ich dann bei Bedarf dann später auspacken.
Absolut, ich will sie hören, aber das ja. machen wir dann
das machen wir dann leicht.
Okay, ja, sehr gut. Genau. Das Problem ist, du kannst es ja dann, oder was heißt Problem? Das Gute für dich ist, du kannst das mit deinem Mann diskutieren. Ich sitz dann hier und bin auf mich alleine zurückgeschmissen und so, wer diskutiert mit mir jetzt die Jack-Theorien?
Wobei, jederzeit anrufen.
Manchmal habe ich tatsächlich meinen Bruder, weil mein Bruder guckt es auch und manchmal kriege ich dann so random SMS zu Zeiten auf, wo du denkst, what the fuck, ja? Und so, wie fandest du BK diese Woche? Also ich muss sagen. Und dann so red und ich so, wow.
Wenn du jemals Redebedarf hast, melde dich einfach.
So, ja, dann können wir direkt auch mit unserer Folgenbesprechung anfangen. Es geht heute um die 8. Folge Surrender oder auf Deutsch Unterwerfung. Regie von Deborah Kampmeyer, die ja auch schon Regie im Star Trek-Universum geführt hat. Und Drehbuch von Matt Okumura, der auch schon für Star Trek eine Folge geschrieben hat. Ja, meine erste Frage natürlich wie immer, was halten wir vom Titel? Hat der Titel eine Bedeutung? Beziehungsweise, also ich kann für mich sagen, es gibt ja in dieser Folge dieses eine Zitat von Picard, der zu Geordi sinngemäß sagt, also Geordi, ich bin kein Experte, aber das, was wir hier sehen, und zwar in dem Moment, sind Lore und Data am Miteinander auskämpfen, wer denn die Macht in seinem Kopf übernimmt. Ich bin kein Experte, Geordi, aber das sieht mir hier ziemlich nach Unterwerfung aus. Also in dem Moment, in dem es so aussieht, als ob Data verlieren würde. Und dieses Zitat ist für mich sozusagen Titelgeber dieser Folge nach dem Motto, es sieht so aus, als ob, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Denn am Ende ist es ja eben keine Unterwerfung, sondern eine Verschmelzung und mit einem positiven Ende. Und so habe ich das dann auch für diese Folge interpretiert, dass man sagen kann, es sieht so aus, als würde die Crew verlieren und am Ende geht sie dann doch siegreich aus der ganzen Geschichte hervor. Das war so meine Interpretation für diesen Titel.
Ja, sehe ich auch so. In dreierlei Hinsicht, also einmal das mit Lore und Data, dann das sah ja dann so aus, als würde, ich will immer Vardich sagen, aber es ich ist
auch.
Vardik.
Ich auch. Und das Ding ist, ich will immer sagen Vardich und dann habe ich mir jetzt schon angewöhnt, nicht mehr das J am Ende zu sagen, sagt aber Vardik und eigentlich ist es aber Vedic, also mit Ä.
Vedic. Ja, genau, es hat auch in einem anderen Discord-Server, warum heißt das nicht Vardic? Und ich weiß, es wird halt Englisch, also so wie Medic, man sagt ja auch nicht Medic. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, es ist eigentlich ja, aus dem slawischen Sprachraum würde man Vardic sagen, aber der ist ja nicht er, von daher, ich weiß auch nicht warum. Ich will mal Vardic sagen, es ist Vedic. Vedic, Vedics Crew, die das Schiff übernimmt, denkt man, dass die vielleicht aufgegeben haben und dann haben sie doch nicht. Und ich sehe es auch noch so ein bisschen mit Jack, weil Jack sich die ganze Zeit immer so gewehrt hat gegen diese Vision und keinem davon erzählt hat. Und jetzt, dann gibt er doch auf und spricht ganz offen darüber. Und so ein bisschen auch, dass Riker seinen Widerstand so ein bisschen aufgibt und sein Schweigen bricht und mit seiner Frau redet. Also so ganz viele kleine Situationen, wo jemand dann ja so ein bisschen seinen Kurs ändert. Von daher fand ich diesen Titel passend, Surrender. Wobei ich natürlich immer dieses Lied im
Ja.
im Hinterkopf habe, aber ja.
Verständlich, ich auch. Dann fangen wir mal an. Also, wir haben wie immer unsere zwei Storylines, die hier laufen, nämlich einmal auf der Titan und einmal auf der Shrike. Wir starten mit einer Szene auf der Titan und zwar tatsächlich erstmal nur mit einer Flamme im Dunkeln, so in der Mitte des Bildes. Und diesen Shot fand ich sehr schön, dass man zuerst nur die Flamme sieht, die sich dann eben als Flamme zum Anzünden der Zigarette von Vedic herausstellt, die sich im Fenster des Schiffes spiegelt. Und das fand ich so von der Einstellung her, von der Kameraaufnahme her und so weiter, fand ich eigentlich schön gelöst, clever gelöst. Da gibt es gerade auch hier in dieser PK-Season, ich sage es quasi in jeder Folge aufs Neue, immer wieder Einstellungen, wo ich sage, wow, gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann muss ich natürlich jedes Mal dran denken, wenn ich sie mit dieser Zigarette sehe, dass die Zeit der rauchenden Bösewichter im TV ja eigentlich schon lange vorbei ist. Außer du guckst James Bond. Und hier haben wir wieder einen klassischen Wendig als Bösewichtin, klassisch mit Zigarette und allem. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, als wir sie am Anfang in der ersten Folge getroffen haben, meinte ich, es fehlt eigentlich nur noch die Katze, als sie da in ihrem Stuhl mit der Zigarette saß. Und dann hätten wir unseren James Bond Bösewicht. Es ist immer wieder amüsant für mich zu sehen, wie sie da eben raucht.
Ich finde das vor allem deswegen interessant, auch weil sie ja ein Changeling ist und die ja eigentlich auch nicht essen, nicht trinken, dass sie sich entschieden hat zu rauchen. Sie sagt ja immer die Solids und die verachtet sie, aber sie müsste ja gar nicht rauchen, das bringt ihr ja auch gar nichts, weil sie hat ja keine Lunge. Sie macht das aber trotzdem.
Vielleicht kann sie das Nikotin aber doch irgendwie ihrem Körper zuführen. Also das vermute ich ja dann. Beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Konsequenz ist aus der Tortur, die sie da erfahren musste. Ja, naja. Also auf der Titan sind wir dann also mit Vedic unterwegs. Und dort ist es so, dass wir ja, also wir haben ja die letzte Folge quasi aufgehört, dass sie das Schiff übernommen hat und jetzt also quasi im Grunde im Schiff alle wie die kopflosen, wie die kopflosen Hasen, Eichhörnchen, wie auch immer, da durch die Gänge rennen. Bis auf eben Picard und Beverly, die da eben in ihrem Räumchen sind und Jack und Sydney, die dann dabei sind und so weiter und so fort und Geordi und seine Tochter. Naja, und jetzt ist es so, dass Vedic eben ja eigentlich möchte, dass Jack zu ihr gebracht wird, beziehungsweise Jack zu ihr geht und deswegen nimmt sie der Crew zuerst die Augen, sprich macht also alles dunkel auf dem Schiff. Und dann die Ohren, sprich die Kommunikation wird eben eingestellt. Sie können also nicht mehr miteinander kommunizieren oder ihre Kommunikatoren verwenden. Und dann lässt sie ihre Truppe auf die Insassen des Schiffes los und die jagen sie beziehungsweise töten sie dann. Und natürlich erstmal nur alle die Schiffsinsassen, die wir nicht kennen. Also die wichtigen sind erstmal verschont, in Anführungszeichen. Und da aber auch natürlich, sie lässt die Comms offen, sodass sie das hören kann, wie das alles vonstatten geht, das Schreien und die Hilferufe und die Schritte und so weiter. Und sie hat ja schon davon gesprochen, als sie gequält wurde, dass sozusagen die verschiedenen Töne, die sie gehört hat, dass das so eine Art Symphonie des Grauens in ihren Ohren war, die sie mittlerweile aber auch genießen kann. Und ich finde, das sieht man hier in dieser Szene auch, denn sie bewegt ja ihre Hände auch so, als würde sie ein Orchester dirigieren und diese Hilfeschreie und Angst und so weiter, die sie da eben über die offenen Com-Anlagen hört, die führen auch dazu, dass sie das quasi genießt.
Ja, so hab ich das auch gesehen. Das hatte ich schon im Vorgespräch erwähnt. Ich habe die letzten 4 PK-Folgen alle hintereinander am Stück weggeguckt und habe deswegen tatsächlich, was ich finde, für die Serie spricht, echt große Schwierigkeiten zu sagen, wo die eine anfängt, wo die andere aufhört, weil das doch sehr dicht aneinander war und auch so sehr dicht verwoben. Und ja, das fand ich auch, war eine sehr starke Referenz an das, was sie erlebt hat, was mit ihren Mitgefangenen quasi passiert ist und was sie jetzt quasi so zurückzahlt. Und ein bisschen, also sowieso, ich finde, ich vermute, es ist auch ein bisschen extra. Es ist nun mal einer der großen Film-Villains, die es so gibt. Und einige popkulturelle Referenzen gibt es zu, fand ich gerade in der letzten Folge zu Hannibal Lecter. Nicht nur, wie sie guckt, sondern auch, wie sie platziert wird. Zum Beispiel sprechen sie ja mit ihr auch hinter einer Barriere. Und das, was ihr widerfahren ist, erfahren sie ja auch dadurch, dass sie quasi mit ihr sprechen, während sie aber hinter Gitter, hinter Glas, also hinter so einem Energiefeld ist. Und diese Art, wie sie spricht manchmal, diese sehr ruhige Art mit diesem leicht manischen Grinsen hat mich oft an Anthony Hopkins Hannibal Lecter erinnert. Und der geht auch sehr stark auf klassische Musik, dirigiert auch eine Szene in Schweigen der Lämmer, eine der brutalsten Szenen in dem Film passiert, während die Goldberg-Variationen spielen im Hintergrund. Und dieses Element, also so Leute werden ermordet zu klassischer Musik, fand ich, war nochmal so ein bisschen Hannibal Lecter-Referenz. Aber ich finde eine gute, also das hat sehr unterstrichen. Man nimmt sie schon so als gefährlichen Kontrahenten wahr und Naram, sie war. Und das fand ich, das hat das nochmal so ein bisschen unterstrichen.
Vor allen Dingen hat sie ja auch am Anfang gesagt, sie ist geduldig, sie pickt und pickt und pickt, bis eben das Opfer nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen und oder überhaupt noch was zu machen. Und das Gefühl hat man hier eben auch. Also sie geht da sehr rationell vor und erst wird also, wird die Sicht genommen, dann wird das Hören genommen. Also man nimmt Stück für Stück eben dem Opfer oder den Opfern die Möglichkeit, sich zu wehren oder zu orientieren, etc. etc. Also das spricht ja eigentlich auch für die taktische Vorgehensweise von Verdik, auch wenn es natürlich grausam ist.
Ja, also ein sehr gruseliger Gegner auf jeden Fall.
Ja,
so
ja.
Sehr so, ne? So hat schon sowas von diesem ja, Serienmörder-Einzelgegner. Muss man schon sagen, haben sie sehr gut gespielt natürlich auch.
Ich liebe Amanda Plummer in dieser Rolle. Ich finde, sie ist großartig, aber ich wiederhole mich immer wieder. Ich wiederhole mich auch hier wieder. Ich finde sie als Villain tatsächlich als Bösewicht langweilig, weil sie immer nur diese eine Note bedient. Deswegen finde ich das, also ich finde, das ist halt so ein einfach nur böse. Und das Böse ist für mich einfach nur langweilig. Es tut mir leid. Sie spielt das ganz großartig. Absolut. Also Amanda Plummer, Hut ab. Aber ich finde Bösewichter spannender, die sehr viel Grau in sich tragen. Und das hat für mich sie nicht. Sie hat einen Hauch von Grau, einen Anstrich bekommen jetzt mit ihrer Backstory. Aber auch nicht genug, dass ich sagen würde, sie ist spannend als Bösewicht. Für mich persönlich jetzt.
Ich weiß gar nicht. Ich bin gerade am, wie immer professionell nebenher am
Was suchst
Googlen,
du? Vielleicht kann ich dir helfen?
Ob ich sie schon mal in irgendwas anderem gesehen habe. Aber wenn ich das jetzt so überfliege.
Naja, in der einen oder anderen Serie.
Ah, ja, sie ist in Y-Rests. In Absolute von Panem, da war sie aber kein Villain. Ich glaube, ich habe sie noch nie als Villain gesehen. Oh, sie hat in Hannibal mitgespielt. Lustigerweise.
Okay, Referenzen, apropos. Vielleicht hat sie sich da auch ein bisschen was abgeguckt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man klaut, dann doch bitte von Anthony Hopkins, oder? Also, es gibt, glaube ich, wenig bessere, von denen man klauen könnte.
Also, gut. Aber nee, das ist in der Serie. Da war es ja nicht Hannibal.
Ach so,
da war es ja nicht Anthony Hopkins, okay. Da war es Mads Mikkelsen.
Ja, aber auch eher ein guter Schauspieler. Und ja. Ich meine, ich glaube, da ist, also Hannibal ist so oder so immer gleich angelegt.
Ja. Absolut. Nee, ich habe sie noch nie gesehen als Villain, daher war mir das jetzt nicht bekannt. Ich mag auch eher so Grau-Villains, aber in Star Trek bin ich, muss ich sagen, war ich zufrieden mit ihr so als Gegenspielerin. Gerade weil man dann am Schluss erfahren hat, dass es nicht ihre Agenda war, dass noch irgendwas dahinter steht. Ich war zufrieden. Ich mag auch normalerweise eher so diese Grautöne, aber so als klassischen Star Trek-Villain fand ich, hat sie sich gut geschlagen.
Und jetzt wird auch endlich was gemacht, von dem ich ehrlich gesagt schon längst gewartet habe, dass es gemacht wird. Und ich gesagt habe, endlich, Leute, endlich. Jordi zieht endlich Lore vom Stecker. Meine Güte. Also ich hätte den schon dreimal vom Stecker gezogen, wo ich nur gedacht habe, Mensch, also ehrlich. Und wir alle fragen sich, warum hat er es nicht schon früher gemacht? Und jetzt hat er es gemacht. So Gott sei Dank. In dem Moment, in dem er ihn vom Stecker zieht, geht das Licht aus und alle so, oh mein Gott, es ist Lore. Nein, es ist natürlich Verdik, aber es war trotzdem so ein kleiner Schockmoment. Nachdem dann aber ja also die Truppe eben auf dem Schiff die ganzen Insassen jagt, unterhalten sich Picard und Beverly kurz noch darüber, dass sie komplett aus dem System ausgelockt sind, also quasi die Info fürs Publikum, okay, wir können gar nichts machen. Und in der Zwischenzeit hat Jack einer seiner telepathischen Szenen, während Sidney ihn auch beobachtet, und da schlüpft er sozusagen in den Kopf eines Crewmitglieds, das eben da draußen auf den Gängen unterwegs ist und von der Truppe von Verdik gejagt wird und dann auch stirbt tatsächlich und in dem Moment schlüpft er auch wieder zurück in seinen eigenen Kopf. Also wir sehen, er kann offensichtlich mit seinen telepathischen Fähigkeiten, wie wir es auch schon in der Szene mit Sidney gesehen haben, als die da in diesem, wie sagt man, in diesem Kraftfeld gefangen waren, er kann offensichtlich also in die Köpfe von anderen Leuten sich rein telepathisieren. I don't know, wie man das sagt, aber ja. Verdik selber hat die Comms offen und droht jetzt schiffsweit, dass sie die Crew eben umbringen wird, wenn Jack nicht zu ihr kommt. Und zuerst malt sie so Szenarien von wegen, ja, sie könnte also zum Beispiel die Klimakontrollen irgendwie manipulieren. Also sie könnte das ganze Schiff unter Eis setzen oder sie könnte irgendwie den Sauerstoff aus dem Schiff rauslassen. Also sie malt da irgendwie so ganz grauenhafte Bilder. Und dann sagt sie, oder wir könnten vielleicht auch einfach die Crewmitglieder, die hier sind, wir könnten irgendwie alle halbe Stunde jemand umbringen, bis du dann auftauchst. La la la. Und sie versucht also eben, ihn dazu zu bringen, dass er freiwillig auf die Brücke kommt. Und da habe ich mich gefragt, warum beamt sie ihn nicht einfach auf die Brücke? Denn sie hat ja die Kontrollen noch.
Ja, es ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, ne?
Ja, also ich meine, gut, klar, kannst du das ein bisschen vielleicht erklären, damit, dass sie eben dieses Spielerische mag, dass sie da auch irgendwie sich einen abkitzelt, aber trotzdem finde ich, ist es voll die Logiklücke hier.
Ja, das ist mal wieder, aber es ist so eine klassische Star-Trek-Lücke, ne?
Ja.
Noch so eine klassische kommt ja dann auch später, man vergisst, dass es Diana gibt und man vergisst, dass es den Transporter gibt. Mein Hass-Star-Trek-Job ist, man vergisst, dass es den Kommunikator gibt.
Ja.
In irgendeiner anderen Picard-Folge wurde das mal gemacht. So eine, ich weiß es gar nicht mehr, in der Picard- und Discovery-Folge wurde super wichtige Info, die wirklich enorm wichtig war. Mhm. Und
da ist einer losgerannt zur Brücke. Ich weiß, da habe ich doch, glaube ich, auch mal drüber mich beschwert.
Ja, ja, genau. Da musste dann einer losrennen. Ich weiß nicht mehr, welches war. Und ist dann noch in den Turbolift und ich so, ja, Junge, ja, ja. Hallo. Das ist, glaube ich, das generelle Problem von Science Fiction an sich und von Star Trek. Viele Dinge sind einfach zu convenient.
Ne, man könnte es vielleicht in einem Halbsatz erklären, aber der Halbsatz wird dann einfach rausgeschnitten, ja?
Genau, also, irgendein Dings hat das Bums.
Genau.
Schön, ich weiß, wie gesagt, diese vier Folgen verschwimmen in einem für mich, deswegen tut es mir leid, wenn ich jetzt eine falsche Folge zitiere, aber irgendwann lässt Sydney so einen ganzen Strang an Techno, unverstandenem Techno-Babbel ab. Und Geordi sagt, wir haben echt auf Deutsch gesprochen. Ich musste nur so lachen, weil ich dachte, ja, weil man überhaupt nicht verstanden hat, was sie gemeint hat. Und auch das, also das hätte man in so einem Seitensatz mal erwähnen können, dass das aus irgendeinem Grund Y nicht geht. Aber ich glaube, es ist einfach nur so typisches Star Trek Plot Hole.
Also man hätte vielleicht einfach erwähnen können, dass der Ort, an dem Beverly und Picard jetzt sind, ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo sie sind, ob sie in der Observation Lounge sind oder in der Krankenstation, wo auch immer, aber man hätte vielleicht einfach nur in dem Nebensatz erwähnen müssen, dass es da irgendwie Beam-Inhibitor oder irgendwas gibt oder
ja,
whatever, weißt du? Also ja, naja gut.
Die haben das bestimmt irgendwie, diese Felder, die sie da aufgerufen haben, das waren bestimmt irgendwelche, man kann sich das immer schön erklären, weil mich ärgert das auch, also mich ärgert das in Science Fiction immer sehr, wenn dann vergessen wird, dass man eigentlich eine technische Lösung hätte für das Problem, was man jetzt für den Plot kriegt. Das nervt einfach, aber.
Naja, also gut, auf jeden Fall möchte Vadik, dass Jack zu ihr kommt und da verlassen wir dann auch wieder die Szene und springen einmal auf die Shrike. Und da können wir sagen, hurra, Marina Sirtis in echt. Denn Marina Sirtis hat uns ja ein bisschen gefehlt. Da haben viele Fans sich auch beschwert, dass sie irgendwie gar nicht so richtig bisher aufgetaucht ist, sondern nur mal kurz zweimal auf einem Bildschirm. Und das hing natürlich damit zusammen, dass sie in London war und nicht in den USA, wo gedreht wurde. Und es wäre der Pandemie war, wo sie eben gesagt hat, sie möchte nicht fliegen, beziehungsweise sie konnte zum Teil auch nicht fliegen und hat deshalb auch in Kauf genommen, dass sie eine kleinere Rolle eben in dieser dritten Staffel hat. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem jetzt aber diese Folge gedreht wurde, war sie wieder voll in USA am Set und das merkt man natürlich auch. Denn wir bekommen Troy und Riker par excellence. Sie haben eine kleine Aussprache, während sie da eben auf der Shrike gefangen sind, auch noch in der gleichen Zelle, Gott sei Dank. Und wie immer, super Timing, um sich auszusprechen, ja. Aber natürlich kriegen wir zuerst unser klassisches Riker, I've missed you, Imsadi. Also ich hab dich vermisst, meine Geliebte. Und alle so, er hat Imsadi gesagt, oh mein Gott.
Und sie so, ich hätte mir ein anderes Wort für dich ausdenken.
Genau. Zum Beispiel Yintaro. Und er so, Yintaro, was heißt das denn? Und dann hat sie gesagt, Baby of immense size. Und ich so, hat sie gerade gesagt, Frau mit großen Brüsten? Weißt du, das war
oder,
so,
okay. Oder großer Popo.
Ja, aber auf jeden Fall mit allen Vorzügen sozusagen, ja. Und ich dachte so, okay. Ich meine, sie hat einen Scherz gemacht und das Ganze sollte natürlich hier, glaube ich, auch für den Zuschauer so ein bisschen Comic Relief mäßig natürlich klar auch unterwegs sein, weil wir sind ja eigentlich in einer sehr, sehr ernsten Situation. Die beiden sind gefoltert worden, mehrfach und länger auch am Stück. Und Riker hat ja dann auch, weil er es nicht mehr ertragen hat, dass eben sie gefoltert wird, diesen falschen Code ja auch eben Vadik gegeben, den sie dann rausgeschickt hat, weshalb sie ja da die Titan überhaupt gefunden haben. Aber es ist eigentlich schon eine bitterernste Situation und deswegen hast du, glaube ich, ja auch so ein bisschen immer so diese Witze, die da reingestreut werden in dieses Gespräch, um einfach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit aufzuweichen. Wir erfahren jetzt, dass Riker einiges an Trauerarbeit geleistet hat, denn wir wussten ja, dass die beiden in der Ehekrise gerade stecken und diese Ehekrise hängt halt damit zusammen, dass natürlich ihr Sohn gestorben ist, Thaddeus, und dass Riker eben nicht über diesen Verlust hinweggekommen ist, während Troy funktionieren musste, vor allen Dingen auch, weil sie ja auch noch eine Tochter haben, Kestra. Und als wir sie das erste Mal auf Nepenthe getroffen haben in Picard Season 1, da hatte man das Gefühl, ja, sie sind immer noch traurig und immer noch am Verarbeiten, aber es funktioniert zumindest, dass sie dann doch dann so in der Ehekrise stecken, jetzt wie wir es in Staffel 3 dann hatten. Das hatte mich ein bisschen gewundert, aber ich finde es zumindest von der Background-Story verständlich. Diese Trauerarbeit, die Riker ja jetzt hier geleistet hat, oder sagen wir so, Riker sind sozusagen alle Lichter aufgegangen in seiner Trauerarbeit, ja eben in dieser vierten Folge, wo sie ja zwischendurch kurz gedacht haben, dass sie sterben. Und da wurde ihm ja klar, er möchte eben nicht einfach alleine sterben, sondern er liebt sie und er liebt seine Familie und er möchte da eben mit ihnen zusammen sein. Und diese Trauerarbeit hätte er ja eigentlich auf Nepenthe machen sollen.
Genau.
Aber hat er ja eben nicht und hat jetzt seine große Erleuchtung und seine Aussprache auf der Shrike. Wie gesagt, super Timing.
Ja, gibt irgend so einen Satz, dass man immer sagt, dass man ja meinen sollte, dass gerade in einer Familie mit einem Counselor, mit einem telepathischen Counselor, dass die sowas im Griff haben, aber das ist tatsächlich in ganz vielen Familien so von PsychologInnen, die dann sagen, nee, seine eigene Familie therapieren, das funktioniert nicht.
Gibt es nicht auch noch dieses Doktor heile dich selbst oder so? Ist ja, oder?
Ja, genau. Ja. Dass die Doktoren und Doktorinnen die schlimmsten PatientInnen sind. Das fand ich so ganz nett, dass so, ach, auch die haben so dieselben Probleme. Also sie sind ja schon so ein bisschen das perfekte Star Trek-Pärchen. Und ich musste an das Ringsystem denken, was ich immer Leuten empfehle in der Trauerarbeit. Und mich gefragt habe, warum Troy das nicht kannte. Vielleicht ist es auch vergessen, in Vergessenheit geraten. Das Ringsystem heißt, wenn man selber von Trauer betroffen ist, oder beziehungsweise jemanden zusammen mit jemandem von Trauer betroffen ist, dass immer diejenigen, die am nächsten am Trauerfall dran sind, also in dem Fall sie als Eltern, das Ringsystem heißt im Prinzip, in der Mitte stehen die Leute, die direkt betroffen sind und alle, die zu denen eine Beziehung haben, stehen eins weiter draußen. Also Picard wäre zum Beispiel ein Ring draußen und für Picard wären wieder seine Freunde, die mit Riker zu tun haben, ein weiterer Ring draußen und so weiter. Und wenn man dann diesen Ring vor sich hat, ist die Regel Frust und Trauer nach außen und Komfort, also Trost und Verständnis nach innen. Also, dass man den Leuten, die im Inneren stehen, Verständnis und zuhören und so. Und dann die Trauerarbeit, die man selber leisten muss. Oder auch vielleicht, wenn man jemanden hat, der trauert und derjenige lässt das alles auf einem so aus, dann ist man ja auch als Partner irgendwann davon belastet, dass man das aber dann nicht an diese Person wiedergibt, sondern nach draußen. Und das haben sie eben nicht gemacht. Sie haben quasi versucht, Trauerarbeit an sich selber, haben aber vergessen, dass sie im selben Ring stehen und dass das so nicht funktionieren kann. Ich fand das auch den Aspekt, dass auch Vitasoiden-Counselors so einem Bias unterliegen können, dass sie quasi besser wissen, wie mit der Emotion umzugehen ist als der andere, dass sie quasi ihm seinen Schmerz wegnehmen wollte, ihm dadurch aber einen wichtigen Teil seiner Trauerarbeit weggenommen hat. Fand ich irgendwie interessant. So, weil in TNG so diese Challenges, die das so mit sich bringt, gar nicht so beleuchtet wurden. Und das fand ich eigentlich so ganz nett, dass sie quasi zuerst mal zusammen eingesperrt werden mussten unter Bedrohung ihres Lebens, um da wieder zusammen... Wie gesagt, das ist einer von diesen, glaube ich, schon so Fanservice-Momenten, dass man so...
Absolut.
Sieht, ja.
Vor allen Dingen, die beiden umarmen sich ja dann auch und dann hat man tatsächlich im Netz mehrfach, weil diese Art von Umarmung gibt es ja auch öfter in TNG, dass dann Fans sozusagen die 30 Jahre alte Umarmung versus die jetzige Umarmung,
oh.
Und es war genau, also die gleiche, als hätte jemand das mit nachgestellt, weil die beiden einfach so sind, ja. Und dann dachte ich mir so, wow, alle treu Riker-Shipper lieben es.
Ja, es ist wirklich, und im Sardi natürlich, das hat einfach dieser Impact, den dieses Wort hat.
Ja, es gibt auch ein Buch, das heißt Im Sardi. Ich muss jetzt den Autor googeln, aber das habe ich damals auch gelesen, weil es halt Im Sardi hieß. Und ich dachte, oh, die beiden. Ich habe die auch eine Zeit lang sehr geschippt. Ich mochte die sehr gerne. Ja.
Ich mochte die auch sehr gerne. Ich habe jetzt einmal, wer das wissen will, kann einfach Riker Troy Hug eingeben und dann die Bildersuche anmachen. Und da sieht man tatsächlich, es ist diese, sie ist ein bisschen kleiner als er, ist ein bisschen größer und die Art, wie sie sich umarmen, ist tatsächlich immer die gleiche.
Ja.
Und sie mit der Nase an seiner Brust, sehr schön. Also wer sowas Wer sowas mag, bitte einfach gucken. Das ist sehr, sehr süß. Und das, sie sind einfach dieses. Oh, es hat sich ein in die Bildersuche hat sich ein Riker-Kuss eingeschlichen aus der Folge mit dem Gedächtnisverlust.
Okay.
Aber das vergessen wir jetzt mal ganz schnell. Wobei ja noch eine andere Troy Ship auch eine Rolle spielt in dieser Folge. Aber ich weiß nicht, ob ich da vorgreife.
Ja, du darfst es sagen. Natürlich, wer war auch noch mal ein Pärchen?
Worf und Troy, was natürlich. Ich tatsächlich eines der spannenderen Pärchen
ich
fand.
Ich auch, Angie. Aber es war im Nachhinein gesehen natürlich nur ein kurzer Fling. Nichtsdestotrotz, ich darf kurz nachreichen, ich hätte es wissen müssen, dass im Sadi-Buch war von Peter David. Natürlich. Wer sonst? Von 98, also es passt auch genau in die Zeit rein, wo ich ganz, ganz viel Star Trek-Romane gelesen habe. Ich möchte zwei, drei Sachen noch zu dieser Folge sagen oder zu dieser Szene. Also die Szene dann später, eigentlich sind es jetzt zwei Szenen, die auseinandergenommen worden sind. Wir haben die jetzt einfach mal zusammen besprochen, weil es hier einfach sinnvoll ist. Und zwar hatte ich tatsächlich dann mit dieser Wendung, dass eben Riker ihr vorgeworfen hat, ihn zu manipulieren, indem sie sich in seinen Kopf reingesetzt hat und die Trauer von ihm weggehalten hat. Das fand ich eine enorm problematische Geschichte, weil er halt zu ihr gesagt hat, okay, du hast mich manipuliert, du hast mir die Trauer geklaut sozusagen, sodass ich sie gar nicht verarbeiten konnte, und sie hat aber gesagt, ich wollte dir nur helfen, während er gesagt hat, du hast mir geschadet damit. Und ohne jemanden zu fragen, in seinen Kopf reinzugehen und einfach ihm diese Gefühle zu blockieren, aus was für einem Grund auch immer, auch wenn es positiv gemeint ist, ist für mich moralisch absolut fragwürdig. Und wenn sie das gemacht hätte außerhalb der Beziehung, die sie mit ihm hat, dann hätte ich gesagt, sofort kündigen und raus aus dem Job als Counselor. Ja. Hier ist es eine Geschichte, die ich immer noch sehr problematisch finde. Aber du weißt, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Intentionen. Hier ist es die Ehefrau und nicht der Counselor, der versucht, diese Trauer nicht zu blockieren, sie sagt ja selber, sondern sie wollte ihm helfen, diese Trauer zu tragen. Aber das halt zu machen, ohne ihm das zu sagen, einfach so in seinen Kopf einzudringen und ja, das geht gar nicht. Das ist halt extrem übergriffig. Und ja, also ich verstehe, dass es halt ein Problem ist. Und also das ist für mich wirklich ein großes Problem, was dieses Pärchen angeht. Und irgendwie sind die mir alle zu verzeihend. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass die beide eben so stark in der Trauerverarbeitung drin sind, dass sie sagen, ja, ich verzeihe irgendwie alles, weil ich verstehen kann, wo das herkommt. Aber das ist wirklich ein großes Problem für mich, diese Geschichte.
Ich weiß es nicht, vielleicht aus der Perspektive, wie lange sie schon zusammen sind, glaube ich. Über 30 Jahre. Bei mir ist es noch nicht ganz so lange, aber um die 20 Jahre sind es jetzt auch. Und also alles verzeihen muss man auch nicht, nur weil man sich lange kennt, um Himmels Willen. Bevor jetzt irgendwelche Leute anfangen zu spekulieren, nein, mir ist sowas in meiner Beziehung noch nicht passiert, nein. Aber ich fand es nicht zu verzeihend, weil ich irgendwie das auf der Basis dieser super langen Beziehung, die die beiden hatten, gesehen habe. Und das ist wirklich, ja, sehr übergriffig. Und nein, das geht eigentlich gar nicht. Aber sie haben ja schon immer eine sehr enge Bindung gehabt.
Ach so,
sie
enge.
Haben,
okay.
War es ja das stürmisch auch. Aber sie dass sie zum Beispiel, dass er ihre Gedanken hören kann. Das war schon ganz, ne, sie haben sich ja, ich muss an diese
allerersten Folge, ja.
Ganz genau, ne? Sie sehen sich und sie kommuniziert telepathisch mit ihm. Das macht sie sonst mit niemandem. PS, weil es sonst auch sehr viele
Probleme. Aber sie nennt ihn auch gleich im Sadi.
Sie nennen sich sofort im Sadi. Und abgesehen davon, dass es alle Plots überflüssig gemacht hätte, dass sie Gedanken wirklich lesen kann wie so ein Buch. Aber er ist der Einzige, mit dem sie das macht. Und ich glaube, dass sie und er so eine Beziehung zueinander haben, die in der Tiefe sie mit niemand anderem hat, und dass das eher sowas war, so wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch aufräumen. Also irgendwie so habe ich das. Weißt du,
okay.
Das ist quasi schon so eine Art Mindmeld-Ding ist bei den Zweien auf so einer Ebene, und dass das für sie nur irgendwie so der nächste logische Schritt war, so wie wenn man jemandem, der verletzt ist, den stütze ich jetzt. Und das ist rein aus dieser Intention. So habe ich das irgendwie verstanden, auch weil sie diese ganz besondere Beziehung zueinander haben. Bei jedem anderen, da stimme ich dir total zu, bei jedem, auch wenn es Picard gewesen wäre oder ihre Kinder, hätte ich gesagt, geht nicht. Aber die zwei habe ich immer schon so als so stark miteinander verbunden gesehen. Und mal ganz im Ernst, sie hat ihm auch schon ganz schön viel Scheiße verziehen. Also was Riker alles schon, also Riker ist, finde ich, an sich sowieso, ich bin ja sowieso eher so ein Diana-Fan als Riker, weil ich finde Riker ist also manchmal schon ein recht problematischer Charakter. Also.
Er hat sich stark gebessert, finde ich, je älter er geworden ist. Aber er hatte wilde, stürmische Jahre auf der Enterprise.
Ja, der hatte ganz schön viel. Und sie hat echt, echt viel mitgemacht, Diana. Und deswegen, also ich finde es nicht, in dem Kontext finde ich es nicht so übergriffig. Also
und sie hat ja auch so einen kleinen Erkenntnisschub, weil sie sagt ja, ich hätte es wissen müssen als Counselor, you can't skip to the end of healing. Also du kannst ja, nicht einfach ans Ende des Heilungsprozesses springen, was ich auch hier sehr einen sehr, sehr guten Satz fand.
Genau.
Und dann, nachdem sie das quasi geklärt haben, also wirklich die wichtigen, schweren Diskussionsthemen vom Tisch sind, kommt dann eben so ein bisschen wieder dieses Comic Relief, und zwar das gemeinsame Entdecken, dass sie Nepenthe eigentlich doof finden.
Ja, das fand ich aber auch so ein langes Beziehungsding, wenn man dann irgendwann
total,
mal
total, oder? Ich hatte eigentlich das Gefühl, ja, da spricht ein altes Ehepaar.
Ja, es kommt einem so bekannt vor, wenn man dann mal so gesteht, dieses Ding, was du mir geschenkt hast, das finde ich eigentlich voll hässlich. Oh Gott, ich auch, so. Oder, und das fand ich irgendwie charmant, nett, dass sie dann so diese Erkenntnis hatten, eigentlich da, wo wir sind, das gefällt mir gar nicht. Ich habe das eigentlich gemacht, weil ich dachte, es ist gut für dich, und ich habe gedacht, es ist gut für mich und für dich, und dann so, ich möchte eigentlich wieder zurück in die Stadt.
Ich musste auch lachen, als sie meinte, und diese Treppe, diese eine Stufe, die immer so knarrt, ich wusste nicht, dass Treppen vorwurfsvoll sein können. Ja. Und ich dachte, das war so großartig, ja.
Das ist ganz toll. Auch dieses, ich vermisse Leute, das ist so ganz oft so, man zieht aufs Land.
Ja, ja.
Weil die Kinder da besser zur Schule gehen können und so. Und dann denkt man so, ich vermisse, weil sie diesen Ragda Latte vermisst.
Ja, das fand ich auch super. Sie vermisst Ragda Gino Latte. Und ich so, oh mein Gott, Ragda Gino Latte, ich möchte auch ein. Ja, ja, das war genau so. Es war sehr, sehr schön.
Im Star Trek Starbucks gibt's den Quarks Starbucks gibt's den bestimmt. Und ja, das fand ich aus. Wobei auch das, ich muss sagen, ich mag so ein bisschen den Humor aus dieser Serie sehr. Aber die Drehbuchschreiber schreiben manchmal Sachen rein, die mich dann, ich bin so total nitpicky, was dieses Star Trek Universum angeht. Und dann denke ich, ich vermisse Ragnar, du hast doch einen Replikator da. Mach dir den doch einfach zu Hause.
Er schmeckt aber viel besser, wenn du den im Star Trek Starbucks trinkst, umgeben von Leuten.
Genau, von Leuten gemacht mit der 500 Jahre alten Ragnar Gino Kaffeemaschine.
Ja.
Aber manchmal denke ich so, als Shaw so ein Payroll-Joke gemacht hat, so, die sind weit über ihrer Payroll.
Ja, ja. Hin.
Man wird nicht bezahlt. Ist dann, aber ich fand ihn trotzdem nett, diesen Latte. Weil man fühlt ihn so mit.
Ja, und ich finde auch, da hat man in diesem, das war wirklich so ein Geplänkel, wo man das Gefühl hatte, ah, okay, die sind halt seit 30 Jahren verheiratet. Ich hatte tatsächlich eine Interpretation gelesen, wo auf Trackcore tatsächlich einer meinte in seiner langen Review zu der Folge, dass er das ganz deutlich als Kritik an Shebbin gelesen hat. Shebbin hat ja diese Folge geschrieben, die Nepenthe-Folge, und da wurde ja auch gesagt, ja, und irgendwie, dann hieß es ja auch noch, dass die irgendwie das Gefühl haben, das ist da alles mehr so Hippie, abgerissener Hippie-Schick sozusagen. Und das wird ja auch Shebbin so ein bisschen vorgeworfen, der sei ja auch so ein bisschen abgerissener Hippie-Schick. Und da hatte eben der Autor dieses Artikels das so verstanden, dass hier im Grunde durch die Bank weg, also du weißt, wie heißt es, um die Ecke hintenrum, durch den Rücken ins Herz, Kritik an Shebbin geübt wird, so nach dem Motto, wir fanden es scheiße, was du geschrieben hast in der ersten Staffel, und die erste Staffel war eh doof, und das sagen wir jetzt hier auch so. Und ich habe das gelesen und dachte, wow, das habe ich völlig anders interpretiert, kann aber tatsächlich verstehen, woher diese Interpretation kommt.
Es generell, also ich mochte
oder wie hast du das, oder also war das was, also findest du das nachvollziehbar, oder findest du, das ist wirklich irgendwie, da hat einer einfach überinterpretiert?
Ich finde das mega nachvollziehbar, weil ganz am Anfang, als du mich gefragt hast, wie ich die Staffeln fand, habe ich ja gesagt, ich mochte Staffel 1. Ich habe die Kritik an Staffel 1 verstanden, aber ich mochte Staffel 1 für das, was es war, gerne. Und ich mag auch Staffel 3. Was ich für mich dann so ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, vieles habe ich das Gefühl, versuchen sie, was in Staffel 1 passiert ist, irgendwie wieder umzudrehen. Mhm. Und das ist eine der Geschichten. Also das hat mich nicht gestört, weil, also das war eine der Sachen, ich mochte mir Independent die Folge auch überhaupt nicht. Und ich fand die auch, die zwei da unpassend, also in diesem Leben. Ich habe das jetzt nicht als dick verstanden. Ich kann das aber total nachvollziehen. Was ich zum Beispiel so sehe, ist diese ganze Data-Geschichte. Ich fand das schade und habe es gleichzeitig verstanden. Der ganze Arc, dass Data stirbt, oder war das in der zweiten Staffel?
Nein, das war in der ersten, und zwar das habe ich in unser Diskussionsdokument auch noch, aber ganz am Ende reingeschrieben, und zwar in Ed Arcadia Ego Teil 2, da stirbt Data ja, und er sagt ja, er möchte den Tod kennenlernen, in Anführungszeichen, oder wissen, wie es ist, wenn man stirbt, wenn man tot ist.
Ja.
Und ich finde gut, dass das tatsächlich hier in dieser Folge am Ende von Picard nochmal aufgenommen wird und Picard ihn fragt, weil es so ein immens wichtiger Schritt genau. In der Biografie von Data war, dass es ja auch hätte sein können, dass man Data voll vor den Kopf gestoßen hat, jetzt damit, dass man ihn wieder belebt hat. Weil vielleicht hätte er auch einfach tot bleiben wollen. Deswegen, genau. Und er hat ja dann Gott sei Dank gesagt, nein, es war eine gute Entscheidung, dass ihr das so gemacht habt. Aber ich finde das total gut, dass es hier zur Sprache gebracht wurde.
Genau, aber ich habe öfter den Eindruck, dass sie Sachen entweder aufgreifen oder so zur Seite tun, die in der ersten Season aufgebaut wurden und die sie dann entweder dekonstruieren oder wieder aufgreifen und irgendwie schon, manchmal habe ich das Gefühl, dass die sich so ein bisschen gegenüberstehen, Season 1 und Season 3. Season 1 habe ich sehr als Abschluss nämlich empfunden, so wir schließen jetzt ab mit diesem Charakter, mit dem Ganzen und geben dem so ein Ende. Und Season 3 ist auf einmal, und jetzt sind wir doch wieder alle da und haben Abenteuer in Space. Was ich nicht schlecht finde, ich mag Season 3 gerne, aber dieses Gefühl von wegen, wir gucken jetzt ein bisschen kritisch auf Season 1, kann ich total nachvollziehen, weil ich dieses Gefühl auch öfter habe.
Aber weißt du was, ich finde es schon krass, weil normalerweise sagt man ja irgendwie, man sollte sich ja irgendwie loyal, zumindest nach außen hin, verhalten. Und dann steht da aber einer mit dieser Folge im Grunde und also steht quasi nackt vorm transparenten Fenster und macht ein Fuck you den Nachbarn gegenüber, weißt du? Also ich kann diese Interpretation durchaus auch nachvollziehen. Du merkst halt deutlich, finde ich, dass du hier zwei alte TNG-Fans hast, Shevin war auch ein TNG-Fan, die einfach vielleicht nach dem Ende von TNG sich Gedanken gemacht haben, wie sie das gerne beenden würde. Und sie hatten halt zwei unterschiedliche Versionen davon. Ja. Und die eine Version hast du eben in Staffel 1 und jetzt hast du diese andere Version in Staffel 3. Und du merkst halt, dass vielleicht Dinge, wie du es gesagt hast, die in Staffel 1 von der einen Version gemacht wurden, von jetzt in Staffel 3 von dem anderen, in der anderen Version eben nicht so gesehen wird. Und das finde ich auch tatsächlich ein Problem. Und ich finde, man hätte das auch eleganter lösen können, ohne dass sich hier jemand auf den Schlips getreten fühlt. Und natürlich, ich persönlich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so interpretiert, kann aber die Interpretation verstehen. Und ich muss auch sagen, ich liebe Shevin. Ich liebe Shevin dafür, so sehr mir Staffel 3 auch Spaß macht, aber Shevin war ja hauptsächlich zuständig für eben diese Staffel 1. Ich liebe ihn vor allen Dingen dafür, weil er ganz, ganz viel Intertextualität einfach in seiner Staffel drin hatte, oder Intertextualität ist ja jetzt nur für Texte, aber also so überfassend einfach, es ist ganz viel ineinander gegriffen. Serien, Filme, Bücher, Musik, man hat wirklich gemerkt, er hat alles quasi reingeschmissen, alles griff ineinander und so weiter, und das fand ich so bewundernswert, der hat so ein wahnsinniges Wissen und man hat das in jeder Kleinigkeit, in jedem Detail hat man das gemerkt, und das waren manchmal auch nur ganz kleine Dinge, dass im Hintergrund irgendwas stand und plötzlich öffneten sich da ganze Welten, und das fand ich bei Shevin immer so bewundernswert, und deswegen bevorzuge ich persönlich ihn, aber gut, aber das war etwas, was ich zur Sprache bringen wollte, weil ich mich wirklich interessiert hätte, wie du das siehst. Aber ich glaube, also da können wir beide sagen, wir können diese Interpretation durchaus nachvollziehen.
Ja, definitiv. Und deswegen habe ich so konfliktbeladene Meinungen manchmal. Weil mir gefallen beide Staffeln für das, was sie sind, aber ich sehe sie so ein bisschen in Konflikt.
Ja. Aber mich würde auch mal interessieren, schreibt uns doch bitte, wie ihr das seht. Mich würde es tatsächlich interessieren, wie ihr das aufgenommen habt. Ob ihr auch gesagt habt, Mensch, ist mir gar nicht aufgefallen, oder problematisch. Ein kleiner Funfact noch in der Diskussion mit Troy und Riker. Da hatten wir natürlich auch noch, wir hatten ja über die Jokes gesprochen, natürlich auch noch die kurze Info, die Diana gegeben hat, dass ein Changeling ja bei ihr und ihrer Tochter aufgetaucht ist und dass sie aber sofort wusste, dass es nicht Riker ist, obwohl sie ja Changelings nicht lesen kann, hat sie ihn sofort durchschaut. Und dann meinte er so, ja, wie war's denn? Und dann meinte er so, ja, wie du, good in bed, bad at Pizza. Und also gut im Bett, schlecht mit Pizza, weil er ja immer auch diese Pizza Pizza gemacht hat. Und ganz ehrlich, im Internet sind schon lauter T-Shirts aufgetaucht mit diesem Spruch. Das war auch noch so ein nettes Geplänkel zwischen den beiden.
Sehr schön.
Und dann wurde übrigens diskutiert, wann dann jetzt eigentlich dieser Changeling aufgetaucht ist, weil einigen, glaube ich, nicht so ganz klar war, wie, was und wo. Deswegen habe ich mir da nochmal kurz Gedanken gemacht zur Timeline, beziehungsweise möchte es nochmal nachreichen, weil mir war das ehrlich gesagt nicht so klar. Und zwar, mir war klar, als Picard bei Troy und Riker in Staffel 1 aufgetaucht ist, dass der Sohn schon seit einigen Jahren tot ist, aber ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, vielleicht schon seit 10 Jahren oder so, war noch gar nicht so lange. Und zwar, als Picard in Staffel 1 auftauchte bei Troy und Riker, war ihr Sohn seit 3 Jahren tot und der ist mit 15 gestorben. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dann also jetzt sind, ich weiß jetzt nicht, wie viel da in Ken vergangen ist, ich glaube ein Jahr oder 2 maximal. Das heißt also, weil wir ja darüber reden, dass Riker immer noch in seiner Trauerarbeit steckt, weil man sich auch fragt, wie lange trauert der denn da jetzt? Also der trauert im Grunde jetzt seit 3 bis 5 Jahren. Und weil ich mich auch gefragt habe, wie lange das quasi schon geht, wie lange er da nicht drüber hinwegkommt. Und klar, jeder braucht unterschiedlich lange, aber es ist halt schon sehr lang dafür, dass man dann also auch natürlich einen Alltag wieder aufnehmen muss, auch als Ehefrau mit der Tochter eben. Genau, das möchte ich nochmal nachreichen. Und dann hatte ich das so verstanden, weil Troy und Riker haben ja miteinander kurz gesprochen nach dieser Folge 4. Und ich hatte das so verstanden, dass der Changeling nach der Folge 4 quasi bei ihnen aufgetaucht ist, so nach dem Motto, ich bin zurück von meiner Mission oder von meinem Besuch bei Picard, trara trara. Denn das war ja auch genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ja dann auch Vedic gesagt hat, macht euch schlau, wer sind alles bekannte Freunde, Associates von Picard und gebt mir die Info darüber. Also das passt von der Timeline her halt oder vom Timing her genau damit ja auch zusammen. Das heißt, der war also nur wirklich ganz kurz da, bevor er dann wieder weg ist. Oder ich weiß auch gar nicht, was sie gemacht hat eigentlich. Hat sie ihn dann festnehmen lassen oder ist sie einfach gegangen? Das wird auch nicht beantwortet, auch. Gell?
Nee. Umgenockelt und im Garten vergraben, man weiß es nicht. Also
ich traue es ihr zu.
ich traue ihr das absolut zu. Ja, nee, ja, das stimmt ja. Auch das mit der Trauerzeit, das ist nicht so lang.
Ja, aber da war ich, wie gesagt, da musste ich nochmal nachschauen, weil das war mir dann nicht ganz so klar. Naja, und also das war eben jetzt doch die sehr lang besprochene Troy Riker-Szene, aber ich finde, das hat das alles in sich, das musste alles raus. Und jetzt sind wir zurück auf der Titanbrücke und dort sehen wir eben Shaw und Seven, die miteinander diskutieren, etwas, was ich letzte Folge auch schon angesprochen hatte, nämlich, dass Seven Shaw, obwohl er es ihr ja befohlen hat, nicht in die Luft gesprengt hat, als er gesagt hat, spreng den Turbolift in die Luft, weil er war ja mit Vedic zusammen im Turbolift und ihren Kohorten da. Und da hat sie sich ja geweigert. Und jetzt wirft er ihr das quasi vor und sagt, alles hat Konsequenzen und die Konsequenz aus dieser Aktion, dass du den Befehl verweigert hast, die ist noch nicht passiert. Aber die Konsequenz betrifft eben nicht nur dich und mich, sondern die betrifft das gesamte Schiff. Und die Konsequenz, das muss man jetzt leider im Langen für diese Folge sagen, aus Sevens Weigerung, dem Befehl ihres Kapitäns zu gehorchen, ist die tote Tevin.
Mhm.
Und das ist so. Und da kann man von, also Schuld, nicht Schuld, wie auch immer, aber das ist halt leider tatsächlich etwas, was dann jetzt zu Lasten, ich finde, Sevens geht, nicht Shaw, wobei Shaw das, denke ich, auf sich nimmt, weil er ist am Ende der Kommandokette. Und das ist ja auch was, Shaw hat ja dieses massive Trauma, das er mit sich rumträgt.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben auch so was, sein Trauma, also ich wundere mich ein bisschen auch, wie Vedic auch, dass er gerade in dieser Situation, in der er jetzt steckt, funktioniert, weil ja er tatsächlich, sein Trauma wird ja an allen Ecken und Enden getriggert, ja.
Getriggert,
also er ist völlig hilflos, er liegt ja da auch hilflos irgendwie auf der Brücke rum, da alleine schon wäre das völlig getriggert worden, aber jetzt auch eben so diese Beschützerinstinkt, dass er eben seine Crew beschützen will und nicht kann und so weiter und so fort, ja. Und für Seven aber auf der anderen Seite, also er sagt ja auch zu Seven, du kannst ja nicht die Befehle aussuchen, die du befolgst. Entweder befolgst du sie oder befolgst du sie nicht. Also ich muss mich auf dich verlassen können. Und sie sagt ja aber ihr geht es darum, dass sie eben, also für Seven ist es ja so, dass sie hier ihre Familie aufbaut und ihre Familie eben schützen will. Man kann Seven auch verstehen, aber ich bin der Meinung, sie hat falsch gehandelt. Und so sehr ich Shaw behalten will, aber ich hätte ihn tatsächlich, glaube ich, in die Luft gesprengt und dann hätten wir auch die ganze Vedic-Situation auch schon viel früher beendet.
Ja, Das stimmt.
Und das ist halt etwas, denke ich, wo man sich auch fragen muss. Und ich finde, das kommt auch später dann in der Szene, wo es dann darum geht, dass eben die Crewmitglieder von Vedic ja bedroht werden. Das ist auch etwas, denke ich, wenn man zu Starfleet geht, und Starfleet ist halt doch eine militärische Organisation, dann glaube ich, hat man sich vorher oder zumindest während der Ausbildung schon mal lang und breit darüber Gedanken gemacht, wie ist das, wenn ich in eine Situation komme, wo ich einen Befehl befolgen muss, den ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann? Und würde ich für meine Crew sterben?
Ist das nicht der ganze Punkt vom Kobayashi Maru auch?
Naja, Kobayashi Maru ist ein No-Win-Szenario. Da geht es, glaube ich, auch, ja, da geht es auch ums Sterben, aber da geht es in erster Linie, glaube ich, eher um deine Führungsfähigkeiten.
Aber gab es nicht irgend so einen Test, wo du jemanden in den sicheren Tod schicken musst? War das nicht dieser ganze Punkt bei Troys Prüfung? Ich kann mich an irgendeinen Test erinnern, wo genau das verlangt wird.
Also das ist Teil von Kobayashi Maru, aber nicht immer unbedingt. Aber es kann sein, vielleicht. Wenn ihr wisst, was genau, welche Folge das ist, dann schreibt uns. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber es kann gut sein.
Ich habe es auch nicht mehr.
Es klingt sehr Star Trek-ig, ehrlich gesagt.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass das irgendwie irgendeine Prüfung musste gemacht werden und die Lösung war, du musst jemanden. Ich meine, es war die Folge, wo Troy ihren
Lieutenant-Prüfung macht.
Ja, genau. Mhm. Und es musste dann so sein, dass sie jemanden in den sicheren Tod schicken muss. Und das hat sie immer versucht, alle zu retten und ist dann immer durchgefallen und das musste sie dann machen. Also von daher, ja,
es klingt sehr nach Kobayashi Maru, es könnte tatsächlich sein.
Ja. Nee, das war aber nicht der Kobayashi Maru-Test. Sie musste so eine Simulation machen. Sie musste den Befehl auf der Brücke übernehmen aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich müsste jetzt nachgucken. Weiß bestimmt wer anders, aber das ist auf jeden Fall. Also,
ja, von dem, was ich so. Genau. Ja. Und hier übrigens in diesem Gespräch dann auch gerade nochmal Deadnaming als Stichpunkt. Weil Shaw sie ja wieder Hansen nennt und sie dann sagt, mein Name ist Seven. Oh nein, gut für dich.
Ja, genau.
Wir sind zurück bei Vedic und wie gesagt, Vedic ist jetzt dabei, die Crewmitglieder, die da jetzt noch übrig sind, zu bedrohen. Wenn Jack nicht kommt, daraufhin will dieser auf die Brücke rennen und sich opfern. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass er sich opfern wollte. Das spricht für mich zwar für ihn, aber gleichzeitig denkt er ja natürlich auch nicht klar, denn Picard und Beverly halten ihn ab und sagt, hör mal zu, Jack, schön und gut und alles ehrenhaft, aber Vedic wird wahrscheinlich dich mitnehmen und wird dann das Schiff in die Luft sprengen. Also glaub ihr ja nicht, dass sie das macht, was sie hier verspricht. Und daraufhin hört Jack ja dann eben auch auf seine Eltern und, was ich, wie gesagt, positiv finde durch die ganze Staffel hinweg und auch hier wieder, er gesteht eben seine Fähigkeiten den beiden ein. Und das fand ich schon die ganze Staffel hinweg durch, dass er es eben nicht für sich behalten hat, wie es ja dann oft in Serien so ist. Und wo man immer sagt, Leute, hättet ihr nur miteinander gesprochen, hätte sich was lösen können, ja. In diesem Fall spricht er tatsächlich auch mit ihnen. Und daraufhin kommt es ja auch zu einem Plan, nämlich, dass Picard sagt, also jeder höhere Offizier hat einen Override-Code. Damit kann man jemanden aus dem System rausschmeißen. Und in diesem Fall wäre es dann Vedic. Gesagt, getan. Er geht dann also in den Kopf von, ich glaube, Myrl rein. Und der gibt ja dann diesen Code ein. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das habe ich im Moment nicht verstanden. Hat er dann geschafft, das Enter zu drücken oder nicht? Soweit ich das gesehen habe, hat er es nicht geschafft, weil Vedic hat ihn ja dann erwischt, oder? Das habe ich richtig so verstanden.
Ja, also ich meine schon.
Ja, also ich fand es irgendwie total verwirrend, weil der Code auf dem Bildschirm zu sehen war, aber ich glaube, Enter war noch nicht gedrückt.
Ja, was ich witzig fand, ist, dass als er getippt hat, hat man das gehört.
Ja, also, das stimmt. So, wo ich auch dachte, mach die Tasten lauter aus.
Ich so, erstmal, ich schieb das so beim Gucken dann zur Seite wegen Immersion und so. Aber manchmal mache ich dann so, irgendwann möchte ich meinen Podcast machen, vielleicht bist du da ja auch dann dabei. Aus der Perspektive von jemandem, der einfach nur in so einem stumpfen Konsolenjob arbeiten muss, auf so einem Schiff. Und dann so Sachen so haben wir das denn dokumentiert, damit wir das nächste Mal diesen Fehler nicht machen? Wie dokumentiert? Ja, aber wo ich dann denken musste, stell dir vor, du arbeitest an so einem Konsolenjob im Biolabor oder was weiß ich und alle haben ihre Tastentöne an.
Die würde mich wahnsinnig machen, ja natürlich, klar.
Ne? Lebensform. Lebensform. Ne? Ich würde durchdrehen. Und dann denke ich, warum hat Vedic das denn nicht gehört? Weil er tippt ja wirklich eine super lange Reihenfolge an Sachen ein.
Ja, I don't know.
Und dann, aber ja, ich habe das auch so gesehen. Er hätte das nur noch abschicken müssen.
Ja, also das Enter hätte er noch irgendwie drücken können, aber egal. Also Vedic erwischt ihn dann und erkennt ja dann auch wirklich schnell von außen, dass da eben nicht Moral drin ist, sondern Jack in dem Kopf steckt und sagt ja dann noch so schön, schau dich an, endlich erreichst du dein Potenzial. Also finally living up to all your potential. Und man sich dann wirklich fragt, welches verdammte Potenzial? Ich will jetzt endlich wissen, aber was da ist. Aber offensichtlich hat sie da also ein bisschen mehr Ahnung als auf jeden Fall als Jack. Und dann kommt natürlich, ja, ich sag jetzt mal, der Bösewicht-Monolog von wegen, ja, sie bedroht halt die Crewmitglieder und will halt, dass Jack kommt und macht's halt besonders grausam, besonders schwer und bedroht dann eben unter anderem, wie gesagt, auch Anson Moral nochmal und sagt ja dann, sag mir etwas Besonderes, sag mir, wer dich vermissen wird, jemand, der dich liebt, irgendwie so. Und dann sagt er natürlich, mein Sohn, ach ja. Und dann ist es natürlich wieder dieses typische, es zieht sich ja hier durch die ganze Staffel, dieses Thema Kinder und Eltern, ja. Und natürlich dann auch ganz klar Söhne und Väter, in dem Fall natürlich auch Picard und Jack. Das geht also besonders an deren Herzen heran. Ja, gut. Und dann wird es auch wieder sehr militärisch, pathetisch, amerikanisch, finde ich, weil sie ja dann sagt, ja, und sag ihm, er soll kommen und überhaupt und sowieso. Und dann sagt er, ich kann es nicht, weil ich Starfleet bin. Also ich bin Militär und ich habe da nur so gesessen und dachte, Leute, jetzt wird es mir zu sehr amerikanisch, pathetisch, militärisch. Naja gut, auf jeden Fall, es war dann so, dass am Ende er sie relativ überraschend nicht die Crewmitglieder, die sie bedroht hat, erschießt, sondern ganz spontan und unvermittelt das Crewmitglied, das nebendran steht, nämlich Lieutenant Tevin. AKA, ich finde, man muss sie hier einmal nennen, die Schauspielerin Stephanie Tchaikovsky. Übrigens auch sehr toll geschrieben, Tchaikovsky. Czajkowski, wo ich dachte, wow. Also ich bin mir ziemlich sicher, wie Tchaikovsky ausgesprochen. Die ist jetzt tot. Und warum? Also warum, ja. Lieutenant Tevin? Ganz ehrlich, mir hätte es bei jedem leid getan, aber Lieutenant Tevin mochte ich. Und ich finde es so erstaunlich dafür, dass die Nebenrollen vielleicht mal nur sowas gesagt haben wie Eye Captain oder keine Ahnung, ist angekommen oder yes oder was auch immer. Dafür sind mir diese ganzen Nebencharaktere, die wir hier auf der Titan auf der Brücke gehabt haben, ganz schön ans Herz gewachsen.
Ja.
Ja, inklusive ihr.
Ich musste auch sagen, als die Szene anfing, meinte mein Mann, sie wird ganz bestimmt sterben.
Aber warum denn sie, ja?
Weil sie so beliebt ist. Also, er sagte, garantiert stirbt sie, weil das auch so mit unser Brückenliebling war. Und ich glaube, es ist genau deswegen.
Ist es auch, das kann ich insofern bekräftigen, als dass Matalas, der alte Troll, auf Twitter sich geäußert hat. Er hat nämlich gesagt, wir hatten ursprünglich überlegt, nur irgendein random Redshirt zu killen. Und dann haben wir uns aber überlegt, es muss jemand sein, der einen großen Impact aufs Publikum hat, damit man sozusagen auch am Ende, wenn Vedek stirbt, voll dahinter ist, dass man sie tötet. Also man muss sozusagen die Meinung des Publikums so manipulieren, dass die am Ende mit dem Tod von Vedek einverstanden sind. Und das kann man nicht, indem man irgendeinen random Dude tötet, sondern da muss man jemanden killen, den das Publikum lieb gewonnen hat, damit das Publikum quasi am Ende sich hinter diesen Rachegedanken stellen kann und sagen kann, ja, sie hat's verdient, weil sie hat Tevin getötet. So. Und das ist also tatsächlich auch Absicht gewesen. Das hat er auch so gesagt.
Ja, das ist, man kann da nur verlieren.
101 des TV-Serien-Writings, ja, naja. Also mir tat es sehr leid. Ich verlinke euch ein Video. Und zwar habe ich ein Interview gesehen mit der Schauspielerin, wie gesagt, Stephanie Tchaikovsky, die Tevin gespielt hat. Das ging 45 Minuten lang so über Zoom. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Sie hat relativ viel aus ihrer eigenen Biografie erzählt. Sie ist unter anderem Krebsüberlebende und dann ging es auch noch sehr, sehr lange über ihre Gender Identity. Das fand ich auch sehr spannend, was sie da so erzählt hat. Also sie sieht sich selber, also sie benutzt die Pronomen sie und they. Naja, und auf jeden Fall hat sie da, war sehr interessantes Interview. Und dann hat sie natürlich auch so ein bisschen erzählt über ihre Rolle und warum sie zum Beispiel auch eine Glatze getragen hat als Vulkanierin. Etc. etc. Wenn ihr das euch angucken möchtet, wie gesagt, in den Shownotes ist der Link. Meine Frage ist natürlich wie immer, und das hatten wir jetzt auch schon öfter in Picard, durchgehend durch Staffel 1, 2 und 3, war es wirklich notwendig? Und ich meine, ja, wir haben es uns quasi ja schon selber beantwortet, wenn wir danach gehen, dass wir durch diesen Tod auf die Seite von dahin gebracht werden sollen, dass wir es gut finden, dass Vedek am Ende stirbt, dann war es tatsächlich notwendig. Aber eigentlich finde ich, um zum Beispiel jetzt zu zeigen, ach, Vedic ist so böse, muhaha, dafür war es eigentlich umsonst. Also dann hätte man es nicht gebraucht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich es gebraucht hätte. Also ob ich hätte, die Szene hätte es für mich nicht gebraucht.
Ja, muss ich auch sagen. Ah, ich bin da so
hin und her gerissen.
Ja, hin und her gerissen, einerseits, ja. Aber ich glaube, ja, ich glaube, es hätte, ja, es war ein bisschen zu viel.
Naja, wir sind zurück auf der Shrike, wo dann Troy und Riker ihre Diskussion weiterführen, die wir eben schon ausführlich besprochen haben. Und dann tauchen plötzlich Worf und Ruffy auf. Ich sag nur, Worf und Ruffy to the rescue. Die beiden retten also Troy und Riker. Und dann haben wir dieses sehr seltsame Wiedersehen zwischen Worf und Diana. Also ich fand's mehr als komisch. Sagen wir so, ich hatte tatsächlich einen Fremdschämen-Moment, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich liebe Worf, ich liebe Troy, ich liebe die beiden zusammen. Aber diese Szene war schon so ein bisschen, nein.
Ach, ich fand das eigentlich ganz charmant, muss ich sagen. Ich musste ein bisschen lachen. Es war halt, ne, schon wieder so ein Callback, ne, an TNG. Es gab ja eine ganze Folge, wo sie verheiratet waren, tatsächlich, wo Worf ja so ein Parallelleben hat.
Ja, in All Good Things.
Genau. Und es gab ja auch mal tatsächlich dieses Shipping-Moment. Und ich fand, da war es ein Callback drauf. Und ich fand es nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich fand's irgendwie ganz nett. Fremdgeschämt habe ich mich da, muss ich sagen, nicht. Ich musste eher ein bisschen lachen.
Der erste Moment war so, ach Gott, wie niedlich. Der zweite Moment war dann so, nein, und jetzt hör auf. Und wenn du, dann hat er aber weitergemacht. Und ab dem Moment war es dann so, nein. Ich glaube aber, es war wirklich ganz, wirklich genuin ein Worf, der sagen wollte, ich habe während meiner Meditationsphasen, also hat ja dann zu sich selber auch gefunden und seine innere Mitte und so weiter, wirklich oft an dich gedacht, weil ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass Troy immer so die kleine Frau in seinem Ohr war, die gesagt hat, und jetzt ausatmen und einatmen und beruhigen, weißt du, so. Deswegen war das irgendwie, ja, nachvollziehbar ein bisschen. Ich musste ein bisschen lachen auch, ich meine, das war ja auch, wie gesagt, hier wieder, um so ein bisschen Witz in die Sache reinzubringen, als dann Riker meinte, ist das eine Rettung oder die Fortsetzung der Tortur? Und also, ja, okay. Dann haben wir die kurze Vorstellung von Ruffy und Diana. Da musste ich auch sehr schmunzeln, weil so nach dem Motto, hi Ruffy, hi Diana, crazy, oder? Ja. Also nur so 3-4 Worte ausgetauscht, da waren sie schon irgendwie auf derselben Wellenlänge. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, ja, die testen doch immer, ob nicht vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie ein Changeling die Leute übernommen hat. Und dann sagt dann Worf Ruffy oder Raffaella und dann sagt sie, ich bin's. Und das war's. Keine Überprüfung, keine Prüfungsfrage, kein gar nichts. Theoretisch könnte Ruffy ein Changeling sein.
Ja, ist so.
Ich meinte, was ist denn das, bitteschön? Nur weil sie irgendwie sagt, ich bin's. Also, das war so ein bisschen so, okay. Ich glaube, das, also jetzt gerade nicht. Das ist auch so eine apropos Logiklücke.
Ja, das, die kam, es ist generell.
Also, ob da vielleicht einfach nur sich jemand gedacht hat, so spitzfindig, altklug, spitzzüngig, whatever, kann auch nur die echte Ruffy sein, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, ich fand's auch ein bisschen komisch.
Naja.
Ich find's auch schade, dass die La Sirena weg ist, also.
Ja, aber die ist vielleicht irgendwo, die wird irgendwo versteckelt da irgendwo, wahrscheinlich jetzt warten, keine Ahnung.
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es nicht, das ist halt auch so eine Sache, ne? Die Lassierin ist ja schon sehr Staffel 1 und 2 und ich hoffe nicht, dass sie da. Dass
na, sie also eigentlich hatte ja Seven dann die Lassierina, oder? Aber wo sie die dann hindert? Oder Ruffy? Oder Ruffy hat die Lassierina dann, glaube ich, oder? Ach, ich weiß nicht mehr.
An den Namen Rios denken, der dann irgendwo. Ach ja, die Lassierina, sie fehlt mir. Aber ich weiß, sie ist in guten
Händen. Ja, genau.
Irgendwo im Weltall dreht sich so: Hallo? Hallo? Muss ich manchmal ein bisschen, ich mochte ihn
ja.
Sehr.
Und, ja, also ja. Sie stoßen jetzt auf der Shrike, auf eben die Überreste von Picard, die ja die Changelings geklaut haben aus der Daystrom Station und stellen fest, nachdem sie da irgendwie in den Computer reinschauen, dass wohl Teile des iromodischen Syndroms aus den Überresten entfernt wurde, aber es steht nicht drin, was sie dann damit gemacht haben, nur dass sie es entfernt haben. Das heißt, wir sind also der Auflösung dieses grundsätzlichen Problems irgendwie keinen Schritt weitergekommen, wirklich. Und nachdem sie das festgestellt haben, entscheiden sie sich dann eben zur Titan zu fliehen, beziehungsweise sie kommen ja dann eben in Kommunikationskontakt mit Picard und dem Rest der Crew, nachdem dann Data sich zwischengeschaltet hat und sie wieder Kommunikation haben. Das heißt, dann machen die sich halt wieder auf den Weg zurück zu Titan. In der Zwischenzeit aber haben wir einen kurzen Ausflug zu Sydney und Picard wieder. Denn Sydney stellt fest, dieser Code, mit dem sie ausgesperrt wird aus dem System, der ist so kompliziert und whatever und Technobubble, dass sie das nicht machen kann. Also sie sagt irgendwie, wir brauchen jemanden, der ein asynchrone KI-Matrix, der, also we need an asynchronous AI-Matrix capable of computational speeds beyond 90 trillion operations a second. Und alle so, ha, wen kenne ich denn, der so schnell arbeiten kann? Natürlich Data.
Data. Ja, das war, habe ich auch direkt gedacht. Eine Sache noch, bevor du weitergehst, was sie aus PK rausgeholt haben, nur dass ich das später nicht vergesse, das werden sie jetzt auch nicht mehr feststellen können, weil PKs Körper ist ja jetzt, ne? Also nur, dass ich das später nicht vergesse, darüber wollte ich später nochmal reden. Weil Picards Körper ist ja jetzt weg.
Ja.
Also, das fand ich schon interessant, weil eigentlich ist der wichtig. Also, dieses Rätsel werden wir nie wieder lösen können.
Ach, du meinst, warum sie den Körper nicht mit rübergenommen haben auf die Titan?
Ja, ja. Genau.
Ich frage mich tatsächlich auch, warum sie die Shrike überhaupt in die Luft gesprengt haben, aber das ist eine andere Diskussion. Ja,
genau.
Aber die können wir gleich am Ende zusammenführen,
genau,
mit dem Körper unterteilen.
Ganz genau. Nur, dass wir das nicht vergessen.
Okay, gut. Damit wir es nicht vergessen. Alles klar.
Genau.
ja, also Sydney kommt, oder Picard kommt dann auf die Idee, ja, aber wer kann es? Data. Natürlich reaktivieren sie dann Data, wobei sie da das große Problem haben, vorher die große Diskussion. Ja, wir haben ja diese Partizipation im Kopf, auf der einen Seite Lore, auf der anderen Seite Data. Hier haben wir eben das Problem, dass Lore ja versucht, Data zu übernehmen, während Data halt von seinen ethischen Subroutinen daran gehindert wird, Lore auszulöschen. Denn was ich hier auch spannend fand, darüber habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht. Ich hatte in der letzten Folge mich sehr, sehr darüber aufgeregt, über diese ganze Genozidgeschichte und das Töten von anderen Lebensformen etc. etc. Und dann meint Patrick, der zu Gast war, ja, aber im Grunde hast du das ja hier bei Data und Lore auch, weil in dem Moment, in dem Data halt Lore auslöscht und Data ist, weil wir wollen ja alle, dass Data Data ist, tötet er ja Lore. Und dann dachte ich, ja, scheiße, stimmt, hast recht. Und ja, also auf jeden Fall sagt aber Jordi hier ganz klar, dass Datas Subroutinen, ethische Subroutinen ihn davon abhalten, während Lore da eben keine Hemmung hat. Und da hattest du gesagt, es erinnert dich an TNG Masks irgendwie?
Ich fand diesen Abschluss, den sie dann für Data hatten, so schön, im Gegensatz zu dem Abschluss, den wir in Nemesis bekommen haben, der furchtbar war. Dass ich so ein bisschen, einerseits habe ich mich ich habe mich einerseits sehr gefreut, dass wir Data in der Form wieder, aber ich dachte jetzt schon wieder, jetzt reicht's auch mal langsam. ich musste an die Masks-Folge denken, für die Folge jetzt nicht parat haben oder nicht kennen, ganz grob ist es, die Enterprise wird so verbunden mit so einer Art altem Tempel, verwandelt sich dann selber in den Tempel. Und ganz viele Persönlichkeiten aus diesem Tempel sind alle in Data drin. Data
ist im Grunde ein lebendes Archiv, oder?
Genau, ist so ein lebendes Archiv, setzt verschiedene Masken auf, daher auch der Titel der Folge Masks, und spricht dann in anderen Zungen quasi. Erstmal so ein ganz alter Mann oder so eine sehr, sehr herrische Frau, die sich nachher herausstellt, dass es die Sonnengöttin ist und der Mondgott und die Schauspielleiste von Brent Spiner und die Synchronisationsleistung von Namen gerade entfallen, der deutschen Synchro, sind halt herausragend in dieser Folge, weil quasi Brent Spiner ganz viele verschiedene Persönlichkeiten spielt, die in Data wohnen. Und da musste ich so ein bisschen dann denken, als sie sagten, das ist im Prinzip jetzt nicht der Data, den wir aus TNG kennen, sondern sind alle zusammen. Also Lore, Data und Before in einem. Ich
habe sie immer Kombi-Data genannt.
Kombi-Data, und die dann ja auch so zutage kommen, ne? Mit wem spreche ich denn jetzt? Hallo, mit wem? Data, bist du es? Spreche ich jetzt mit wem anders? Das hat mich sehr an diese Masks-Folge erinnert. Da war da auch immer nicht klar, mit wem rede ich denn jetzt gerade? Mit Data oder mit der Mondgöttin? Und da musste ich so ein bisschen dran denken. Ich fand das ganz, ganz nett mit Lore gelöst, dass dieses ganz typische Trope, man besiegt so einen Bösewicht, indem man ausnutzt, dass er immer denkt, andere denken so wie er. Also ne, Surrender, also dass Data jetzt aufgibt und ihm alles gibt und er hat das dann und dann hat er gewonnen. Aber so denkt Data gar nicht. Für ihn sind seine Erinnerungen nichts, was man jetzt besiegen und sich einverleiben kann, sondern ganz im Gegenteil, die Erinnerungen sind das, was ihn zu ihm machen. Und indem er sie Lore gibt, selbstlos quasi, kann Lore gar nicht mehr so sein wie Lore, weil durch all diese Erinnerungen wird er ein Stück mehr zu Data. Und das fand ich irgendwie ganz nett, so
Ich finde auch die Erklärung von Data so wunderbar, weil Lore dann auch fragt, warum gibst du mir denn diese Dinge? Und er dann einfach sagt, weil du nichts hast.
Ja.
Und ich so, oh ja. Gott.
So oh Gott, das war... Ne?
Genau.
Ich fand, das war nämlich gar nicht auch so... Man hat in diesem Spiel von Ben's Bein ihm abgenommen, dass er das gar nicht macht, so, ich gebe ihm jetzt meine Erinnerungen, weil dann wird er infiltriert und dann gewinne ich, sondern tatsächlich aus Mitleid, so, du hast recht, du hattest nichts. Das, was er ihm gegeben hat, waren ja im Prinzip auch Freundschaft, ne? Das Hologramm mit Tascha, ja, das fand ich so nett, ne? Dass man das mal so rausgeholt hat, dieses Artefakt aus der alten Serie.
Also, wir können ja vielleicht kurz mal darauf eingehen, was er ihm denn alles gegeben hat
an
Erinnerungen. Also, wir hatten ja dann symbolische Erinnerungen im Grunde. Also, es fing an mit der Holmes-Pfeife und dem typischen Holmes-Hut. Die haben wir in verschiedenen Folgen gesehen, aber natürlich mit am Anfang in TNG 203 Elementary, der Data. Mhm. Dann hatten wir einen klassischen Tricorder. Das ist wohl ein Tricorder, wie er in First Contact oder auch Insurrection benutzt wurde, aber natürlich auch stellvertretend für alle Tricorder, die Data jemals in seinem Leben in der Hand gehalten hat. Dann, du sagst es, Taschas Bild, beziehungsweise diese holographische Statue ja von Tascha. Tascha, ja, von der ja viele gehofft hatten, dass sie in dieser Staffel 3 vorkommt. Da war aber relativ früh schon klar, dass sie nicht vorkommen wird. Ich hatte ja ehrlich gesagt auf ein heimliches Cameo gehofft. Das ist jetzt im Grunde ein heimliches Cameo.
Ja.
Und zwar haben wir eben diese Statue, wie wir sie unter anderem aus TNG 1.23 Kingdom of Evil kennen. Es war ja auch die Folge, in der die Figur gestorben ist. Dann hatten wir Pokerkarten, symbolisch natürlich für all die Pokerspiele, die Data mit der Brückencrew geführt hat. Unter anderem zum Beispiel auch in der Folge 209 The Measure of a Man. Und dann hatten wir noch Spot, natürlich ganz am Ende, ausschlaggebend, also die Katze, die Data gehört und oder Datas Katze, und die kennen wir aus vielen verschiedenen Folgen, aber unter anderem eben auch aus TNG 411 Data's Day. Spot ist es am Ende auch irgendwie so, Spot repräsentiert ja irgendwie auch Liebe und Data sagt ja auch, dass Spot sozusagen das Beste von ihm ist und in ihm gesehen hat und ihm auf eine Art und Weise beigebracht hat, eben wie man liebt. Ja, und es war irgendwie alles so, es war sehr menschlich alles, fand ich.
Ja, fand ich
dafür,
auch.
Dafür, dass es ein Android ist, mit dem du hier gerade redest, oder zwei.
Das ist ja sowieso immer, Data war ja auch sowohl in der TNG-Serie wie auch in Filmen immer die Person, die anhand dessen so die menschlichsten Episoden gemacht wurden. Und Spot ist ja auch derjenige, in TNG war immer so, Data kann halt gar keine Gefühle zeigen und der Gefühlschip, der ihm dann implantiert wird, war immer so ein großes Ding.
Der ja Lore eigentlich geklaut hat, den Original.
Den Lore dann geklaut hat,
genau.
Und den er dann aber in, ich weiß gar nicht mehr, im ersten oder im zweiten TNG-Film dann endlich bekommt, wo dann auch die Enterprise zerstört wird. Und ganz am Schluss findet er dann Spot in den Trümmern der Enterprise und dann weint er das erste Mal. An die Szene muss ich dann denken, so dass er ihm beigebracht hat, was also, ja, es reicht nicht, dass man diesen Gefühlschip dann hatte, sondern er brauchte ja auch etwas, anhand dessen er diese Emotion haben konnte. Das war damals Spot, weil er ihn gefunden hat. Das war auch ein schöner Moment. Und Spot ist halt auch so ein totaler Publikumsliebling. Natürlich.
Ja, natürlich. Katze. Genau.
Katze. Natürlich ist Spot längst, die Katze, die Spot gespielt hat, längst tot. Und Spot ist übrigens, eigentlich war es früher mal
ein Kater.
Ganz früher war es ein Kater und dann ist es eine Katze, weil aus Plotgründen musste Spot Kätzchen kriegen.
Ja, aber das Dumme ist, oder was heißt das Dumme, aber wenn man genau hinguckt, Spot wurde jedes Mal in der Folge, also in der alten Folge und auch in den alten Folgen und auch jetzt hier für diese Folge, von einem männlichen Kater gespielt.
Ja.
Obwohl er dann laut Canon eigentlich eine weibliche Katze ist.
Ja, ja. Und die sieht auch immer anders aus. Früher war die auch flüschiger.
Ja, aber ich fand eigentlich, also es wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Wenn man die vielleicht direkt nebeneinander stellt, dann schon. Aber die sind alle rot getigert. Also so genau habe ich dann ehrlich gesagt nicht hingeguckt.
Nee, es war in irgendeiner Folge war die irgendwie sehr viel plüschiger als sonst. Da ist es mir aufgefallen. Ich fand es einfach, Spot ist so ein totaler Publikumsliebling. Natürlich mag ich auch, der
ja.
Ne, Data hat auch für Spot ein Gedicht geschrieben. Also es ist, Spot ist einfach großartig. Es gibt ein ganz, das muss ich unbedingt verlinken, wenn ich das wiederfinde. Es gibt einen in Canon Comic. Ich lese ja wirklich sehr wenig. Ich habe auch nie Star Trek Romane gelesen. Gar nicht so nach dem Motto, dass ich das irgendwie schlecht finde, sondern ich habe einfach die Zeit nicht gehabt. Oder die Gelegenheit. Aber es gibt einen Canon Comic, der aus der Perspektive von Spot geschrieben ist.
Ach.
Und der ist
das ist ja
ganz
witzig.
ganz großartig, dass irgendwie irgendwas stimmt nicht mit meinem Herrchen. Und dann findet Spot raus, was das ist. Und Spot rettet dann die Enterprise. Und weil ich glaube, es ist sogar eine Lore-Geschichte, dass Lore Data übernommen hat. Und keiner das merkt, aber Spot merkt es, weil Lore ihn nicht streichelt, sondern wegtritt. Und dann rettet Spot den Tag. Es ist eine ganz tolle Geschichte und ich mag die total gerne. Und ich versuche sie zu finden und zu verlinken, weil die wirklich richtig toll ist.
Hier kann ich vielleicht auch nochmal ergänzen, es gibt tatsächlich für Star Trek Discovery aus der Comicreihe Abenteuer aus dem 32. Jahrhundert das erste Heft. Da geht es um Grudge und Grudge erzählt aus ihrer Perspektive die Sicht auf Booker und den Rest der Discovery Crew. Also da wird es quasi wiederholt auch nochmal. Das ist halt natürlich jetzt eine andere Katze, eine andere Serie, aber das gleiche Phänomen sozusagen. Sehr schön.
Da, My Human is Not von Jackson Lansing und Colin Kelly geschrieben. Und das Artwork ist von Sonny Liu. My Human is Not, so heißt es. Und ich werde es verlinken. Mhm.
Super, ich schmeiße es mit in die Shownotes rein.
Genau, ein sehr ganz, gut. Ganz, ganz toller, auch von allein wie er gezeichnet ist, ganz toll. Und mag ich sehr gerne. Und alle Katzenfans werden diesen und Spot-Fans sowieso werden diesen Comic mögen.
Ja, also die Verschmelzung im Grunde von Data und von Lore endet dann darin, in dem, du hast es schon gesagt, lass mich das Zitat hier nochmal reinschmeißen, weil ich das so schön fand, dass eben Data sagt, you took the things that were me and in doing so you have become me. We are one now. We are me. Goodbye, brother. Und dieses we are me, also wir sind ich. Und da dachte ich so, wow, ja, hat mir so, so gut gefallen alles. Ja, es war toll. Sowieso, Brent Spiner, Hut ab, mehr alle Hut Hüte, ab. Die ich habe. Das ist alle der Hüte, Spiel, der spielt so großartig. Und auch hier wieder, ich meine, man darf nicht vergessen, er spielt ja im Grunde hier gegen sich selber. Das heißt, er hat die ganze Zeit mit einer leeren Leinwand, mit einer leeren Stelle, wie auch immer, gespielt.
Ich finde auch tatsächlich, so sehr ich meine Probleme habe mit, es ist so ein bisschen Spock-mäßig auch. Es gab auch so eine Szene in Picard, wo Geordi draußen steht, Data steht drin, getrennt durch eine Glasscheibe, hatte schon sehr Spock-Kirk-Vibes.
Also du meinst, als dann Spock gestorben ist und ja,
genau.
In Star Trek 2.
Ja, auch da war ja Spock erst tot, dann doch nicht und so. Es ist ein bisschen oft jetzt bei Data, aber was ich Brent Spiner sehr zugute, also bei allem Grudge, den ich da so ein bisschen hege, weil ich denke, so oft durchlitten. Als Geordi sagte, dann werden wir Data für immer verlieren und ich nur dachte, ja schon wieder und er so, diesmal wirklich und ich kann das nicht nochmal durchmachen, dachte ich, danke Geordi, danke, du sprichst mir aus der Seele, hört endlich auf damit, ja, das macht mich fertig, lasst es sein. Da hat er so ein bisschen für alle gesprochen, glaube ich. Was wollte ich sagen? Auch so ein bisschen Callback zur Season 1, ne? So nach dem Motto, tu uns das nicht nochmal an.
Ja.
Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, Brent Spiner schafft es aber immer irgendwie Data so ein bisschen anders zu spielen. Jedes Mal, wenn er dann doch nicht tot ist, dass Data Lore nicht besiegt und ausgelöscht hat, sondern Lore in sich trägt jetzt, finde ich, kommt auch raus, weil Data hat jetzt so einen Tacken Ironie.
Ja, und der ist total sarkastisch in der Art und Weise, wie er agiert. Und ich finde das so großartig. Das hört man nämlich gleich in dem ersten Satz, den er quasi sagt, nachdem er dann jetzt mit Lore verschmolzen ist. Er sagt dann nämlich, Greetings, USS Titan. This is your friendly, positronic, pissed-off security system. Back online. Unwanted guests and monologuing protoplasms. I am initiating an immediate shift change. Und ich so, oh my God,
oh
ja,
my God.
Ich liebe es.
Ich dachte auch, das hätte Data niemals gemacht.
Never. Ja.
Erstmal in dem Moment so einen Witz machen und dann überhaupt Ironie verstehen. Und ich dachte, okay, ich kann damit leben. Ich kann mit diesem neuen Data leben, weil er Lore quasi in sich, ja, man könnte fast sagen, assimiliert hat.
Ja, weil er hat nicht nämlich nur Lore ist, sondern es ist eben eine Mischung.
Es ist eine Mischung und es ist ein Lore, wie er gewesen wäre, wenn er dieselbe Chancen bekommen hätte wie Data, wenn er Freunde gehabt hätte. Dann wäre Lore vielleicht tatsächlich kein Überwillen geworden, sondern einfach nur so ein bisschen zynischer Typ. Ja, aber nicht bösartig. Und das finde ich hat Data, also das finde ich hat Brent Spiner wirklich drauf. So, man nimmt ihm ab, das ist nicht der Data von früher. Es ist ein neuer Data. Und ja, ich kann jetzt auch ein bisschen verzeihen, dass jetzt lass ihn aber nun nicht schon wieder.
Also wenn das, ja, dann bin jetzt, ich jetzt dann darf ein bisschen leben, bitte.
Genau, jetzt in Nemesis fand ich das schon so schlimm damals für mich, dann diese Season 1, die mich emotional komplett erledigt hat. Und jetzt bitte hört auf Geordi und lasst uns den Data doch jetzt mal. Jetzt reicht's auch mal, ja?
Wobei,
genau wie bei Spock.
Ja, oh mein Gott, mein Spock ist ja, ich bin ja immer noch ein bisschen sehr verliebt in Spock, deswegen ja.
Ja.
Also es ist so, dass ich tatsächlich finde, wir haben ja dann nochmal eine sehr schöne Szene später mit Geordi, da werden wir dann nochmal drüber reden, wenn wir zu kommen, also in der Abfolge, in der chronologischen, aber da muss ich auch sagen, zum Beispiel, ich fand den Data, den wir dann hinterher bekommen haben, jetzt nicht nur in diesem Satz, sondern später auch mit Geordi, da sagt ja Data selber auch, dass er anders ist und dass er sich selber erstmal ein bisschen erforschen muss und dass er aber hofft, dass seine Freunde immer noch seine Freunde bleiben, die ja dann natürlich seine Freunde bleiben, aber in dem Moment erkenne ich als Zuschauer tatsächlich so viel alten Data in dem neuen Data wieder. Er ist vertraut genug, damit ich mit vollem Herzen akzeptieren kann, dass er weitere andere zusätzliche Züge hat. Und da ist, glaube ich, diese Balance zu finden zwischen dem vertraut genug, damit das Publikum es immer noch akzeptiert und aber doch anders genug, damit du eine etwas neuere Figur hast. Den Balancegang muss man auch erstmal gehen. Und das ist halt sehr, sehr gut gelungen hier.
Ja, auf jeden Fall.
Also wir haben jetzt eben Data, der, ich hatte es vor ein paar Folgen gesagt, es war vorauszusehen und es ist jetzt auch hier so, der Schlüssel ist zum Wiederzurückerlangen des Schiffes und da, so ist es auch, also er übernimmt jetzt wieder die Kontrolle und schmeißt Vedic raus und damit er das aber alles machen kann, brauchen sie natürlich ein bisschen Zeit und diese Zeit verschafft ihnen tatsächlich Jack, denn der ist in der Zwischenzeit auf die Brücke gegangen, um eben ja besagte Zeit zu schinden und er hat in der Hand wieder da seine, ich sag jetzt mal Zauberkugel, die kann ja irgendwie alles, die ist entweder ist sie Waffe oder sie ist Schutzschild oder sie ist Kraftfeld oder was auch immer, in diesem Fall ist sie ein Kraftfeld, erst ist sie eine Bombe, ja, dann ist es ein Kraftfeld und da ist mir aufgefallen, weil nachdem ja Terry Matalas auf Twitter gesagt hat, keiner hat den Clou gehört, der in der Folge gewesen ist, habe ich auf alles Mögliche gehört. Und da sagt ja dann Vedic zwischendurch zu ihm auch Babyboy. Und ich habe es eigentlich ehrlich gesagt nur als, also so wie man Schatz sagt oder so, oder Darling yeah. oder so. Also ich habe das gar nicht ernst genommen. Aber nachdem Terry Matalas da auf Twitter so rumgenördet hat, lege ich jetzt alles auf die Goldwaage. Hat das was zu bedeuten? So. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen, das ist mir dann, also habe ich nochmal hier rot unterstrichen extra und nachdem also jetzt diese ganze Szene mit den Gefangenen durch ist, werden die restlichen Gefangenen, die übrig sind, eben eingesperrt und Seven aber schlängelt sich da so ein bisschen raus und weigert sich eingesperrt zu werden und ist dann eben zusammen mit Jack und Vedic dann auf der Brücke. Vedic hat irgendwie einen durchgehenden Willenmonolog die ganze Folge lang und sie sagt jetzt aber auch einige Dinge, wo man dann als Zuschauer stockt, weil offensichtlich weiß sie ja mehr über diese ganzen telepathischen Geschichten, die da bei Jack abgehen. Sie spricht auch darüber, ob er die Stimmen schon hört, ob er die rote Tür schon sieht. Also sie ist da sehr detailliert und weiß da sehr, sehr viel und fragt aber auch, was ich übrigens auch sehr spannend fand hier, ob er sich schuldig fühlt.
Mhm.
Wo ich dachte, Moment mal, warum sollte er sich schuldig fühlen? Und dann hatte ich einen kurzen so Lightbulb-Moment und dachte, oder spricht sie in dem Moment mit eigentlich der Stimme, die in ihm drin ist? Das war so, oh mein Gott. Ja, und sowas. Und auf jeden Fall legt sie dann Jack, jetzt sind wir dann wieder zurück zu Jack, legt sie ihm dann nahe, dass sie ihm helfen kann, die Puzzlestücke zusammenzusetzen. Und damit will sie ihn ja eben so reizen, beziehungsweise herausfordern, dass er sich eben ihr übergibt. Und wir wissen immer noch nicht, worum es geht. Finn sind immer noch sehr, sehr, ja, gespannt. Damit haben wir aber genug Zeit von Jack verschafft bekommen, damit er eben das Schiff wieder übernehmen kann, was er dann auch kann. Und dann haben wir eine sehr, sehr schöne Zwischenszene. Und zwar nicht mit Badass Worf, der seine Waffen schwingt, sondern mit Badass Ruffy, die ihre Waffen schwingt. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Also ich mochte Ruffy sowieso schon immer, aber in dieser Szene ist sie natürlich ganz, ganz großartig.
Ja, ganz, ganz toll. Sie macht sie super. Ich mag Ruffy auch. Auch was ich an Ruffy so mag, ist vor allem ihre Charakterentwicklung.
Ja.
Mhm. Auch die von, das muss ich jetzt in Klammern mal erwähnen, die von Shaw. Also die von Ruffy und die von Shaw sind so meine Lieblings- und die von Rios auch. Sind mit meine Lieblingscharakterentwicklung. Und ich mag sie sehr gerne auch in dieser Season. Sie macht so viel.
Mhm.
Sie ist nicht nur so ein Sidekick. Ich fand das auch richtig toll, dass sie dann quasi loslegen darf.
Mhm. Übrigens, ja, das klassische Meme, das jetzt hier die ganze Staffel schon rumspukt und aktuell auch immer wieder mit Shaw, wo dann steht, Episode 1, wir hassen ihn. Episode 7. Wenn ihr Shaw umbringt, gucke ich nie mehr Star Trek.
Ja, das ist wirklich.
Ich liebe es. Das ist tatsächlich
das hab ich,
so.
Das habe ich live miterlebt bei jemandem aus meinem Discord-Server, der ganz am Anfang gesagt hat, oh, nicht schon wieder so ein meckriger Typ. Und jetzt so, oh, so toll. Ja, ganz, ganz viel Liebe für. Aber wir haben ja eigentlich über Raffi geredet. Aber ja, für diese beiden ganz viel Liebe. Und ich mag sie super.
Raffi auch, genau.
Ich mag sie super gerne. Und ich hoffe, sie bleibt so lange erhalten. Und dass sie da diesen... Ach, diese schönen Kampfmomente, die sie da hatte, in der ganzen Staffel bis jetzt.
Und das Training mit Worf hat sich also auch ausgezahlt.
Ja, ja.
Da dachte ich auch so, wenigstens hat es sich gelohnt. Ja.
Es hat sich wenigstens gelohnt, genau. Mhm.
Naja, Jack und Seven mittlerweile thronen, also Vedic immer noch mit dieser Bombe. Und tatsächlich besiegen sie dann auch, denn Picard sagt, öffnet die Evakuierungsluken. Und ich so, die was?
Die was?
Alle wahrscheinlich, die was?
Die was? So. Alle rennen zu ihren...
Natürlich war das schon immer so. Alle Schiffe dieser Klasse haben immer schon Evakuierungslücken gehabt. Aber in diesem Fall also wurden dann die Evakuierungslücken gelöscht, während, ich sage ja jetzt, die Bombe ist jetzt mittlerweile wieder ein Schutzschild, beziehungsweise ein Kraftfeld. Jack und Seven sind dann also von einem Kraftfeld umgeben, während alle anderen auf dieser Brücke, also Vedic und ihre Crew, rausgesaugt werden in den Weltraum durch diese geöffneten Evakuierungslücken und dann natürlich Seven auch noch passend zu diesem Standoff sagt, get off my bridge. Und Velek dann natürlich noch die schönsten letzten Worte hat, die ein Bösewicht haben kann, nämlich oh, fucking Solids.
Solids, ja. Wie sie das im luftleeren Raum schon, egal. Aber sie auch, dass sie an der Schweig zerschellt, ist natürlich
ja, das ist natürlich nochmal extra. Und ich dachte so, wow.
Weil ich dachte so 2 Sekunden lang, jetzt geht gleich da so eine Klappe auf und sie saugen sie rein und hauen sie wieder auf.
Ich habe nämlich auch kurz überlegt, ach, die können doch bestimmt wieder aufgetaucht werden, weil die sind ja so Glibbermasse. Ja, das war auch mein Gedanke.
Nur so, genau, so Hermann-mäßig einfach. Machen die bestimmt, das frage ich mich, ob dann irgendwer die Splitter aufsammelt, sie nochmal zusammenbastelt, aber
ich glaube,
die evakuieren. Das glaube ich, auch dies oben. Aber die Evakuierungsflug, da dachte ich, dass jetzt alle Leute zu ihren kleinen Modellschiffchen rennen und kann man das doch mal. Ich finde es einen netten Touch. Und das ist halt auch so Star Trek so. Wir machen uns einfach unsere Lösung.
Ja,
da ist
genau.
Jetzt eine Klappe. Und da war schon immer eine Klappe und da wird jetzt immer eine Klappe sein. Und es ist ja auch irgendwie logisch, ne, wenn man die Brückenoffiziere schnell irgendwo raus.
Ja, aber auch, es ist auch logisch, wenn du überlegst, also bei der Enterprise konnte man ja die Untertassensektion abkoppeln. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei diesem Schiff ist, aber wenn man da die Untertassensektion auch abkoppeln kann, dann kannst du ja nicht zu den Evakuierungsluken gehen, die irgendwie unten im Bauch des Schiffes sind, weil du hast ja dann nur noch die obere Sektion.
Genau. Ich finde das total logisch und es war ein super schöner Effekt, wie das dann so aufschwang und sie da so rausgesaugt wurden. Super. Also, tolle Auflösung, toller Moment.
Und tolle letzte Worte.
Tolle letzte Worte und wie sich dann Jack in den Sessel setzt. Und Seven so,
Ganz ehrlich, wenn ich Shaw wäre, ich hätte sie alle schon 3-mal aus meinem Sessel rausgeschmissen. Ja, ja, und dann Seven, die dann quasi versöhnlich tatsächlich dann zu Captain Shaw noch sagt, als der aus dem Turbolift rauskommt, may I present you your ship back? Also kann ich dir dein Schiff zurückgeben?
Ganz viel Liebe für Shaw, auch diese ganze Hintergrundgeschichte, dass ein Ingenieur.
Ja, das liebe ich. Das ist mein allerliebster, also ich hatte es auch schon mal gesagt, aber ich finde es so toll, dass dir das auch aufgefallen ist. Das ist mein allerliebster biografischer Background-Fact für Shaw ist, dass er Ingenieur ist, dass er aus einer Ausbildungszweig kommt, der eben untypisch ist für Kapitäne und der dann im Laufe seiner Karriere festgestellt hat, ihm liegt das Befehlen mehr. Ja. Das wäre genauso, weil alle dann immer sagen, ich verstehe gar nicht, warum du das so toll findest. Aber das, wenn du überlegst, es wäre genauso, als wenn Scotty oder O'Brien plötzlich Captain sind.
Ja, genau. Und das muss ich aber sagen, ist nicht mir aufgefallen, sondern mein Mann, der einen Blick für sowas hat, der dann dieses Schiff unbedingt haben wollte, weil es so ein Retrofit-Ding ist. Der liebt dieses Schiff für das, was es einfach ist, dass der perfekte Captain.
Und das haben wir ja auch in dieser, Entschuldigung, ich unterbreche dich da, aber ich bin so begeistert. Das haben wir auch in dieser Szene mit Jordi, weil er das Fanboy ist und Jordi sagt, ich würde mich mit dir gerne Stunden zusammensetzen und nur über dieses Schiff reden.
Weißt ja, und man sieht die Augen, wie sie glänzen. Und das fand ich auch so, da hat man ihm auf einmal alles verziehen. Diese ganze Interaktion immer mit Riker und mit Picard, die sind ja schon immer sehr abfällig, ja, so ihr
auch mit
Cowboys.
Finde ich auch problematisch.
Und dann aber kommt Geordi, der ja auch einer dieser Cowboys ist, ja, die ja immer alles kaputt machen. Aber es ist ein Ingenieur, es ist der Ingenieur. Und auf einmal gehen seine, da reagiert er so, wie wir erwartet hätten, dass er auf Picard reagiert. Aber sein Vorbild ist nicht Picard, auch natürlich wegen der Hintergrundgeschichte aus dem Krieg. Aber sein Vorbild ist Geordi, der hat ja alles wieder repariert. Das sind diese Leute, die ein wunderbar tolles Schiff genommen und einfach ständig kaputt gemacht haben, ja? Und da ist der Mann, der das alles wieder repariert. Und das finde ich an Shaw so, der hat einfach so andere, das ist so ein Nerd, ja?
Mhm. Andere Prioritäten, ja.
Andere Prioritäten. Und er liebt diese, immer wenn er über dieses Schiff redet, ist da so viel Liebe. Und er liebt es aber anders als Picard, die Enterprise. Er liebt es aus diesem Ingenieur-Background her, aus diesem Hands, aus dieser Hands-on-Mentalität, wie man so schön sagt. Und das ist, er kann besser mit Schiffen als mit Menschen.
Ja, das ist ein schöner Satz, das stimmt.
Und das finde ich an diesem Charakter einfach ganz toll. Er macht alles für sein Schiff und auch für seine Crew, aber seine Prio ist halt das Schiff. Aber er lernt so langsam auch mit Menschen umzugehen. Ich glaube, deswegen benennt er auch Seven immer falsch. Nicht aus Disrespekt, sondern weil er sich sowas weniger merkt. Er könnte sich höchstwahrscheinlich, kann dir genau sagen, in welcher Jeffreys-Röhre welcher Draht verbaut wird und bla bla. Aber weil, ob die jetzt Seven oder Hansen heißt, ist ihm im Grunde egal. So. Und das finde ich, ist super ausgespielt. Ich mag den Charakter sehr gerne.
Ich glaube ja tatsächlich, dass der Name oder wie er sie nennt, was mit seinem Trauma zu tun hat. Also, weil, ja, aber unabhängig davon, ich glaube ja tatsächlich, wenn tatsächlich Shaw und Seven die Staffel überleben.
Ja, bitte, bitte.
Dass sie dann voll das gute eingeschworene Team werden.
Ja.
Aber es hat dann echt Arbeit gebraucht.
Das hat Arbeit, aber das finde ich ja auch gut so. Ne? Ich gönne auch Shaw dieses Schiff. Ich möchte, dass der Captain davon bleibt.
Und ich muss auch ein bisschen schmunzeln. Wir sind ja jetzt, wir haben das große epische Finale ja noch nicht gehabt. Deswegen, wir wissen auch nicht, was am Ende dann ist, ob das Schiff noch existiert oder nicht oder ob die Leute noch existieren oder nicht. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich jetzt zurückdenke auf das erste Zusammentreffen von Shaw und Riker und Picard und Shaw dann sagt, hier werden keine Spirenzchen gemacht. Immer wenn ihr irgendwo auftaucht, gibt es Schießereien, irgendwelche Meutereien, irgendwelche Abenteuer. Nee, nee, nee. Nicht bei mir. Und wo sind wir jetzt? In der Schießerei, im Abenteuer, in der Meuterei? Und ich dachte so, keine Chance, Shaw. Wenn Picard und Riker auftauchen, war's das.
Das war's. Ja. Ja, dann wird nicht mehr nach Dienst nach Vorschrift gemacht. Aber ja, ich mochte das sehen.
Ja. Übrigens, also zwei Fragen habe ich für dich. Jetzt sind wir soweit. Also die erste Frage. Natürlich, die haben wir im Grunde ja schon beantwortet. Hätte für dich Vedic sterben müssen? Also, sie haben sich ja jetzt entschieden, sie umzubringen. Für mich wäre es nicht notwendig gewesen.
Nee, für mich auch nicht.
Okay.
Das ist so ein Disney-Villain-Death, ne? Aber muss nicht, hätte nicht sein müssen. Ich hätte es spannender gefunden, wenn sie, vielleicht taucht sie auch nochmal auf, man weiß
es ja nicht. Ja, ich hätte es tatsächlich auch spannender gefunden. Und meine Frage ist natürlich jetzt auch, also sie war ja die Erste, die diesen kleinen Link geformt hat. Das heißt, sie hat ihre neuen Fähigkeiten ja an die anderen Changelings weitergegeben.
Weitergegeben, ja.
Meine Frage ist, können die anderen Changelings jetzt sind sie ja genauso umgeformt wie Vedic. Meine Frage ist, können diese anderen Changelings, die jetzt übrig sind, ihre Fähigkeiten jetzt auch an andere Changelings weitergeben? Oder konnte das nur Vedic?
Das weiß ich nicht, das spielt aber in die Theorie rein, die ich habe, was Jack dann sein soll.
Möchtest du jetzt schon anbringen oder sollen wir einfach das noch ganz nach hinten schieben?
Das können wir ganz nach hinten schieben. Wir haben ja auch schon
ein bisschen. Wir sind quasi schon fast ganz hinten.
Genau. Gut. Das ist einer von meinen inzwischen drei Theorien,
die Jack sein könnte. Also das war die eine Frage und die andere Frage, die ich habe, warum zum Teufel sprengen sie die Strike in die Luft, weil als Kriegsbeute hätte dieses Schiff doch wahnsinnig viel hergegeben, alleine schon an Wissen. Also gar nicht mal jetzt irgendwie, ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, man möchte irgendwie am liebsten dieses Ding in die Luft sprengen, weil es hat einem nur Verzweiflung, Tod und Kummer gebracht. Aber ganz ehrlich, die smartere Lösung wäre doch gewesen, es abzuschleppen und als Kriegsbeute zu analysieren.
Weil sie es können.
Ja, eben.
Ich fand's badaboom, halt da schön
aus. Also, und damit natürlich auch jetzt Picards Körper.
Picards Körper. So, haben die den mal gefragt? So, ach übrigens, der ist jetzt weg. Also das ist so, ne, das war ja so ein Artefakt auch, und was so die armen Leute aus diesem Museum da gehegt und gepflegt, jetzt ist er einfach fort.
Nicht nur das, auch die Tatsache, dass die Überreste überhaupt aufgehoben wurden. Ich fand auch, dass Picard nicht wirklich, ich an Picards Stelle, hätte viel überraschter darauf reagiert, dass meine Überreste aufgehoben wurden. Oder vielleicht wusste er es ja auch, keine Ahnung. Aber es war irgendwie alles, ja, hm.
Also rein rechtlich, glaube ich, hätte mich schon informieren müssen. Oder übrigens, Jean-Luc. Aber Kirk ist ja da auch noch, wer weiß, wie viele.
Ja, und Archer auch.
Archer auch. Wie viele, ist ja der Beagle da vielleicht auch noch irgendwie ja, in irgendeiner Schublade? Wer da alles da noch so rumgammelt, weiß man nicht. Aber fand ich auch seltsam, dass sie jetzt erst großes Prohai gemacht haben, ihn da rauszuholen und dann, was haben sie denn da aus ihm extrahiert? Ja, jetzt können sie es nicht mal mehr untersuchen, weil er ist ja weg. Also deswegen auch so, ja, wir haben ja alles aus der Shrike runtergeladen. Ja, aber wäre das nicht vielleicht viel besser gewesen, wenn ihr sie einfach aufgehoben hätte? Ich fand's auch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das gehört irgendwie zu diesem Disney-Willen Death dazu. Alles kaputt machen in einer großen, befriedigenden Explosion. Und gehört auch so ein bisschen zu dieser Cowboy-Geschichte. Die müssen immer alles kaputt machen. Das ist einfach so.
Und dazu gehört aber auch so ein bisschen die Frage, zu der wir jetzt auch kommen. Und zwar, Diana kommt ja dann jetzt endlich an Bord der Titan. Und das Erste, was ist, sie kippt fast um und sagt, oh mein Gott, ich spüre etwas Böses auf diesem Schiff. Etwas Dunkles, Böses, Uraltes. Und ihr so, damit natürlich die Frage verbunden, da kommen wir später, also bei deiner Endtheorie dann nochmal zurück drauf, aber natürlich auch die Frage, gibt es hinter den Changelings etwa einen großen Bösewicht?
Ja, ich glaube schon, aber das, also wir können aber jetzt eigentlich, sind wir nicht.
Ich möchte bitte noch kurz, ja, ich möchte kurz noch eine Szene vorschieben und dann können wir da lange drüber reden. Und zwar nochmal
Ich glaube, sonst schlafen alle ein.
Die Endszene, ich finde aber, das sind alles wichtige Dinge, die wir hier besprechen.
Das ist auf jeden Fall wichtig, aber so, ich gucke auf die Uhr und wird so
lange. Ja. Also die Endszene zwischen Data und Jordi möchte ich nochmal kurz ansprechen. Und zwar, zum einen haben wir den Data, der ja von der Crew an sich begrüßt wird, die sich alle freuen, ihn wiederzusehen und ihn auch wirklich so annehmen, wie er ist. Da haben wir auch einen kurzen Data, der etwas verunsichert ist und nicht genau weiß, ob er so angenommen wird, wie er jetzt ist, weil er ja auch selbst sagt, ich bin anders. Das fand ich noch sehr süß. Und dann aber eben auch diese Szene zwischen Jordi und Data, die ja diese epische Bromance einfach haben und scheißegal, ob da jetzt ein Lore mit drinsteckt oder ein Before oder eine Lade oder was auch immer. Data ist Data. Und dann sagt er eben auch, ich hoffe, wirklich, aus vollster, tiefster Seele, dass du glücklich bist. Und, nee, also, dass du glücklich bist auch, aber, und möchte dir sagen, dass ich glücklich bin darüber, dich als Freund zurückzuhaben. Und dann ja auch noch Data, der sich ja dann bei Jordi noch für seine Freundschaft bedankt. Und auch dieses, ach, es war einfach alles so, es war halt so schön, Jordi und Data wieder, ja. Es war so schön, also, apropos Nostalgie. Das war auch so eine ganz, ganz positive Szene. Und dann ja auch die kurze Szene mit Picard noch, in der ja nochmal über den Tod gesprochen wurde, aber dass Data eben auch meint, ja, er ist dann eben jetzt wieder zurück und das ist gut so. Also das war alles noch sehr, sehr herzzerreißend. Und dann natürlich aber auch klar, das erste Mal im Grunde seit TNG, dass die komplette alte Crew, also Picard, Riker, Data, LaForge, Worf, Crusher und Troy, zusammen in einem Raum, in einem Schiff, in der Observation Lounge sitzen, so wie sie das in TNG auch immer gemacht haben, alle an einem Tisch und du hast wirklich, und dazu noch die alte TNG-Musik. Und ich meine, da ist jedem alten TNG-Fan auch das Herz aufgegangen, oder?
Ja, also.
Das war wirklich so.
Da hatten sie mich, das ist einfach, da hatten sie mich.
Und dann legen sie natürlich auch noch den Figuren den Satz in den Mund, it's been a long time since we all sat around the table like this, und wir so alle, ja!
Ja, oh. Was will man da noch sagen? Das ist einfach,
schön.
Das hätte ich mir niemals träumen lassen, als damals TNG zu Ende ging, dass ich so eine Szene nochmal zu sehen bekomme, später, ne? Alle älter, teilweise weiser. Und man selber ist ja auch, ne? Als ich TNG geschaut habe, war ich ne, Teenager, noch in der Schule, ne, und jetzt bin ich halt ein ganzes Stück älter und auch in einer ganz anderen Phase meines Lebens und dann kommen die auf einmal wieder. Das ist irre. Also das wünscht sich ja jeder Fan und dann auch noch in der Komplettheit, ist ja auch eine Besonderheit an dieser Serie. Ja, so viele Leute verstreuen sich in alle Winde, haben sich vielleicht auch, verstehen sich nicht mehr. Teilweise muss man ja auch sagen, sind sie verstorben leider. Und das ist schon eine Besonderheit, so eine Cast wieder zusammenzuführen. Ja. Ich musste so ein bisschen, ich glaube, das habe ich auch irgendwo irgendwo in die Shownotes reingeschrieben. Ich musste so ein bisschen dran denken, bei einem Musical ist immer das schönste Stück ist immer, wenn alle auf der Bühne sind. Man muss ein bisschen am Plot drehen und ein bisschen Augen zwinkern, damit sie einen Grund haben. Aber wenn sie dann alle wieder kommen, es ist toll. Also es ist ganz toll. Auch die Musik, auch immer die Musik. Du weißt es besser als ich. Der Typ, der gehört wirklich ins Gefängnis. Was der mit meinen armen Emotionen alles schon angestellt hat. Dieses als Seven mit Tuvok spricht, das Voyager-Theme.
Klingt. Das ist so, also es ist alles so smart eingesetzt, auch beim Flottenmuseum zum Beispiel, wo ja auch mit jedem Schiff das Thema sich geändert hat, das Musikalische und so.
Ich als Teenager habe diese Star Trek Soundtracks auf einem Discman.
Teilweise aber wenigstens war es ein Discman und kein Walkman.
Doch, auch ein Walkman. Erst ein Walkman, dann ein Discman.
Ja.
Ich habe die überspielt auf Kassette, ich habe die auf Klassenfahrten im Bus Stunden gehört. Ich kenne diese Themes alle in- und auswendig und das hat mich völlig kaputt gemacht. Also das ganz tolle Szene, auch ich wollte auch mal schauen, ist es die Reihenfolge, in der sie sonst auch immer da sitzen im Ready Room?
Das habe ich jetzt nicht gecheckt, okay.
Das habe ich nicht gecheckt.
Aber Picard sitzt auf jeden Fall in der Mitte am Kopf, wie immer.
Wie immer.
Und ja.
Das ist ganz toll. Und ja, man kann es nicht in Worte fassen. Das war eine richtig, richtig schöne Szene. Und ja, das ist Fanservice. Und ja, das ist für Leute wie mich geschrieben worden. Und ich gebe zu, ja, das nimmt mich mit.
Ja, nicht nur dich. Also ich bin da völlig auf deiner Seite. Übrigens hier noch kleiner Funfact. Worf ist jetzt mittlerweile Captain. Das stellen wir hier fest, weil er hier das erste Mal tatsächlich seine Starfleet-Uniform trägt, seine Uniformjacke. Ja. Und er hat eben diese vier Pips am Kragen, also Captain Worf. Und er hat die gelbe Uniformjacke an, wo sich einige schon wieder beschwert haben, warum er denn nicht rot trägt, wenn er Captain ist. Aber Worf hat da wohl so eine komische Zwischenstellung. Es gibt auf jeden Fall auch Captains, die wohl gelb tragen, habe ich mir dann sagen lassen. Wichtig hier nur als Info, ja, Captain ist mittlerweile Captain. Worf ist mittlerweile Captain.
Worf ist Captain.
Genau. Nach dieser großen Szene, in der im Grunde Picard alle eigentlich im Grunde mündlich nochmal alles zusammenfasst, was hier in Staffel 3 bisher passiert ist und sagt, und außerdem ist jetzt First Contact Day, außerdem ist, was für ein Day war das? Frontier Day. Außerdem ist Frontier Day in einigen Stunden. Haben wir wirklich hier unseren Countdown, jetzt müssen wir was machen. Oder mit dieser Folge sind dann jetzt auch alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir zum großen, epischen, doppelfolgigen Staffelfinale kommen können. Denn der eigentliche Willen, mit dem wir uns hier rumgeschlagen haben, ist erstmal aus dem Weg geräumt. Der große Willen, der vielleicht dahinter steckt, den haben wir jetzt noch vor uns als Gegner. Aber im Grunde muss man sagen, und ja, das ist Kritik auf hohem Niveau, fand ich, wurde in den letzten zwei Folgen, auch in dieser Folge wieder, alle Schachfiguren auf die richtigen Positionen gerückt, um dann jetzt eben das große Staffelfinale zu haben.
Ja.
Und man hätte durchaus die letzten zwei, vielleicht sogar die letzten drei Folgen gut und problemlos auf eine Folge zusammenstauchen können.
Ja.
Ich finde, es hat sich ein bisschen zwischendurch auch langatmig angefühlt.
Ja.
Also das hätte auch kürzer gehen können, aber man wollte dann natürlich klar auch die Folge füllen. Und wir sehen dann jetzt eben, wie die Titan wieder unsichtbar gemacht wird. Die haben ja eben da von dem Klingonenschiff ja eben ihren Cloaking-Device und machen sich jetzt eben da auf den Weg zum Frontier Day. Und am Schluss kriegen wir natürlich klar noch den epischen Cliffhanger, nämlich eine Diana, die als Schlüssel fungiert für diese telepathischen Fähigkeiten von Jack. Sie versucht also mit ihm herauszufinden, was denn jetzt eigentlich los ist, denn sie sagt, sie spürt, also sie hört eine Stimme, uralt, aber schwach in Jack und betont aber mehrfach, dass diese Stimme eben definitiv nicht Jack ist. Also nicht Jack ist böse, sondern eben etwas, das von außen ihn beeinflusst. Und dann spricht sie auch noch von einer Dunkelheit, die durch ihn immer wieder um ihn herum wallt und durch ihn durchgeht, so geisterartig, wo ich auch dachte, okay. Ja, und dann haben sie eben diese Therapiesitzung und müssen es leider übers Knie brechen und müssen eben versuchen herauszufinden, was denn da los ist. Und dann kommt natürlich Diana, die dann sagt, okay, siehst du eine Tür? Und da haben sich auch einige wohl gefragt, wie kommt sie denn darauf, dass es eine Tür sein könnte? Aber ganz ehrlich, erstens ist es oft genug jetzt gefallen, dass da eine Tür ist. Und zweitens könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn du lang genug als Counselor unterwegs bist, es gibt bestimmt nur eine Handvoll von Symbolen, die sowas in einem Kopf einnehmen kann. Also eine Tür oder eine Schranke oder was auch immer. Und eine Tür ist, würde ich ich jetzt raten, wahrscheinlich das klassischste Symbol von allen, das die meisten Menschen im Kopf haben. Dass also irgendwas, was als Geheimnis oder als irgendwie so, dass da halt eine Tür geöffnet werden muss. Ja, und dann stehen sie halt vor dieser Tür und dann wollen wir jetzt alle wissen, was hinter dieser fucking Tür ist. Und da endet natürlich die Szene. Ja, oh mein Gott, okay. Und übrigens, ich hab's schon mal gesagt, ich sag's nochmal, ich wiederhole mich heute einfach die ganze Zeit, aber ich weiß immer nie, wer was wie schon gehört hat. Und zwar hatte ich schon mal gesagt, dass mich diese Szene mit der Tür halt ganz deutlich an die gleiche Szene in Staffel 2 erinnert, wo Picard ja auch eine Tür öffnen musste, ja, um dann eben dieses Trauma mit seinem Vater eben zu verarbeiten. Und da hatte ich halt bisher gesagt, dass ich vermutet hatte, dass das Zufall ist, dass die beide eben eine Tür haben, weil die Tür als Symbol eben so allgemeingültig ist. Aber jetzt frage ich mich, ob es nicht vielleicht doch irgendwas, also ja, es ist eine Spiegelszene, aber ob das nicht vielleicht doch irgendwie zusammenhängen könnte.
Ich musste direkt an Haunting
of Hill House denken.
Haunting of Hill House.
Habe ich aber nie gesehen.
Ja, dann sage ich jetzt nichts mehr.
Ach so, nee, du darfst ruhig sagen, ich werde es auch nicht gucken. Ich bin so ein Schisser. Ich gucke sowas nicht.
In Haunting of Hill House, da geht es halt um ein Haunted House.
Ja.
Und eine Familie, die versucht, von diesem Haus wegzukommen. Das Haus lässt sie aber nicht. Mhm. Das Haus ist sehr gut darin, Illusionen zu zeigen. Also immer, wenn die Familie denkt, sie wäre aus dem Haus schon längst raus, ist sie das nicht. Es gibt einen quasi verfluchten Raum, in dem das Haus auf die Familie einwirken kann. Und für jedes Familienmitglied ist dieser Raum anders. Für das eine ist ein Strickzimmer, eins ist so ein Tanzstudio, für eins der Kinder ist es ein Baumhaus. Aber woran man immer erkennt, dass man sich nicht in der Realität befindet, sondern im Haunted House, ist die rote Tür.
Ah,
und diese Räume, in denen sich diese Familienmitglieder dann befinden, die haben auch eine rote Tür und das hat so eine ganz starke Macht auf die Leute, auf die da drin sind. Je länger man in diesem Haus ist, desto mehr verliert man seinen Verstand quasi. Und gerade zum Schluss hin ist eine ganz große Kontroverse, ob das Happy End, was gezeigt wird für die Überlebenden, was überleben nicht alle der Familie, weil man sieht ganz am Schluss eine rote Tür. Im ganz, ganz verschwommen im Hintergrund. Und ob die wirklich jetzt geschafft haben, da wegzukommen oder ob sie immer noch alle im Haunted House sind. Und daran musste ich dann denken, weil die sieht wirklich ganz genauso aus. Und kommt auch in Träumen vor, in Visionen und so weiter. Ich musste auch ganz stark an Stranger Things denken, an diese Visionen,
Das habe ich jetzt mehrfach gehört, aber ich hab die Staffel nicht gesehen. Aber da gibt's ja irgendwie so eine Parasitengeschichte, oder war das nicht so in Stranger Things? Entschuldigung, nicht eine Parasitengeschichte, war das Stranger Things, wo auch manipuliert wurde, genmanipuliert? War das nicht irgendwie sowas?
Ja, jein, aber ich dachte tatsächlich an die erste Staffel, wo die Leute dann auf einmal vom Upside Down diese Vision haben und diese Äste, diese Verästelung dann auftauchen plötzlich. Da musste ich auch dran denken. Aber
darf ich da kurz einhaken? Und zwar die Verästelung ist mir nämlich noch aufgegangen. Falls tatsächlich diese Türszene in Jacks Kopf was mit der Türszene aus Staffel 2 von Picard zu tun hat, könnten die Verästelung tatsächlich vielleicht symbolisch dieser Wintergarten sein.
Ja, das.
Und nicht irgendwelche Blutadern oder so, wie ich ursprünglich gedacht hatte.
Mhm. Ja. Aber also ich habe jetzt, nachdem ich auch diesen Thread gelesen habe, habe ich jetzt so 2 bis 3 Theorien, was es sein könnte. Ja. Wenn du möchtest, kann ich sie dir
Wir hatten, weil rote Augen waren, die Paargeister im Gespräch.
Ja, genau.
Und es war auch im Gespräch die Borg. Wobei ich da kurz gedacht hatte, nee, aber wer weiß. Weil das Ding ist ja, dass, ich glaube, Vadek sagt irgendwann zu Seven, dass es passend ist, dass sie da ist.
Ja. Ganz genau.
Wo man sich fragt, warum? Also
warum?
Ja, kann ja eigentlich nur sein, weil sie irgendwie eine Borg ist. Aber ich hatte dann das so interpretiert, dass sie das auf Sean bezieht und sein Trauma.
Nee.
Also wir hatten schon Borg und Paargeister.
Ja,
und,
das wären tatsächlich auch meine Theorien, also nichts Neues. Und das mit den Borg, weshalb sie Picards Körper wollten, was ich jetzt noch aus dieser Folge ist diese Verlinkung, weil du meintest, ne, dass sie vielleicht jemanden brauchen, der irgendwie diesen Link weil sie das auch immer, irgendwas hat sie auch zu Jack gesagt mit Verlink und du musst dahin, wo du hingehörst.
Also sie nicht, aber eine weibliche Stimme, diese Stimme, die ihr hört, die hat gesagt, komm zu uns. Und verschmelze dich mit uns oder verlinke dich mit uns,
genau.
Verknüpfe dich mit uns irgendwie so genau. Und das klingt natürlich, als wäre das ein Hype Mind. Und ich meine, wir kennen nur zwei, also wir kennen mehrere, aber wir kennen zwei große Hype Minds bisher, zumindest von TNG ausgehend. Das sind die Borg und das sind die Changelings. Wobei das eine ist DS9, aber egal. Ja.
Dass sie Picards Körper auch gebraucht haben. Aber irgendwas muss es auch mit der Krankheit vielleicht zu tun haben, die sie haben.
Also darf ich da auch kurz mal eins einsetzen? Und zwar, was ich nämlich auch irgendwie nicht verstehe, ist, die Borg sind doch eine Spezies, die auf Perfection, also wie sagt man auf Deutsch, die alles perfekt haben wollen. Da ist mir zum Beispiel auch, also das mir ist nicht so ganz klar, warum der Körper, der also von dem Borg dann, von seinen Borg-Implantaten dann wieder befreit wurde, also wieder zurückgebaut zu normalen PK, warum der überhaupt noch das iromodische Syndrom in sich getragen hat, weil hätten die Borg nicht einfach in dem Moment, in dem PK assimiliert war als Borg, hätten sie da nicht in dem Moment das iromodische Syndrom aus ihm schon quasi rauslöschen sollen? Also weißt du, was ich meine? Um ihn perfekt zu machen?
Ja, aber vielleicht ist es das ja, vielleicht schließen ja diese Plotlücke, dass das vielleicht nur vom Menschen als Krankheit wahrgenommen wird, aber vielleicht irgendwas hat, was die wollen. Also es wird beschrieben als Degenerative Neurological Disorder causes deterioration of the synaptic pathways.
Aber wir wissen, dass es das nicht ist. Wir wissen, es ist eine Fehldiagnose. Das hat nämlich Wadek ja gesagt. Sie hat gesagt, er hat das iromodische Syndrom nicht, sondern er hat es nicht gesagt, aber wir wissen, es ist etwas, was als iromodisches Syndrom diagnostiziert wurde, aber es ist definitiv was anderes. Und es ist aber was anderes, das wissen wir. Und es ist aber offensichtlich irgendwas, es scheint was zu sein, was vererbbar ist. Denn die Tatsache, dass jetzt Jack auch mit iromodischem Syndrom diagnostiziert worden ist, zeigt ja, dass es irgendwas ist, was vererbbar ist. Und meine Theorie war eben, dass ich gesagt habe, dass es vielleicht sein kann, dass es was ist, was sich, weil wir haben ja immer dieses Thema Evolution die ganze Zeit, die sich auch hier so durch die ganze Staffel zieht, dass es etwas ist, das sozusagen von Generation zu Generation sich vielleicht verändert und stärker wird. Deswegen sind diese Symptome, die jetzt Jack zeigt, vielleicht noch nicht in Picard gewesen, aber sind jetzt in Jack. Und vielleicht wird in der Kindergeneration von Jack dann noch mehr Fähigkeiten auftauchen. Also aber das war mein Gedanke. Die Frage ist halt nur, was ist es?
Was ist es? Aber wenn es nichts mit dem iromodischen Syndrom zu tun hat, warum hat Wadek dann den Parietallappen von Picard geklaut, wenn es nichts mit dem Iromodischen
Syndrom? Ja, weil das, was da drinne ist, das ist schon das, was sie brauchen, aber das ist nicht das iromodische Syndrom, sondern es ist irgendwas anderes, was einfach falsch diagnostiziert wurde. Aber das ist schon da. Also das ist aber irgendwas anderes halt. Es sieht vielleicht nur so aus und hat die gleichen Symptome, aber in Wirklichkeit ist es was anderes. Deswegen brauchen sie es, aber und die Frage ist halt natürlich auch, es war ja auch die Frage gewesen, also wozu brauchen sie es überhaupt? Und da war ja der Gedanke ursprünglich gewesen von Beverly und Picard, dass sie Gene vervollkommnen wollen. Und das genetische Material von Picard, also können sie ja nur von seinem toten Körper kriegen, weil ja er ja jetzt genau, er ja diesen anderen Körper hat. Und
was ich interessant finde auf der
Nein, mach ruhig. Du hattest auch deine Theorie mit den Borg auch noch nicht komplett zu Ende gesagt, weil ich dich unterbrochen hatte. Aber das waren so viele Dinge, die hier einfach so...
Wir unterbrechen uns jetzt einfach gegenseitig. Die ganze Zeit. Nee, was mir noch aufgefallen ist, ich habe dann mal die Memory Alpha Seite über den Parietallappen gelesen. Ja, es gibt eine Memory Alpha, weil das ist anscheinend dieser Körperteil kommt wohl anscheinend relativ oft vor. Und was ich ganz interessant fand, Seven of Nine injected 3 other Borg drones with nanoprobes that created new organic interlink nodes in their left parietal lobes. Mhm. This resulted in a new neural link between them, which persisted even after the 3 were later freed. Das ist in Survival Instinct aus Voyagers, das war eine Folge. Also anscheinend irgendwas ist damit verlinken. Und also meine Theorie ist, dass Jack so eine Art Link sein soll. Irgendwas, womit diese Changelings ihre quasi Evolution fortführen können und damit quasi irgendwie die ganze Menschheit verändern können.
Aber das ist jetzt die Theorie, dass da Changelings dahinter stecken und nicht Borg. Oder doch Borg.
Nee, noch irgendwas anderes vielleicht sogar. Dieses etwas anderes, was eben diese Changelings beeinflusst. Diese Paargeist-Nummer, finde ich, hat auch, was mich daran so erinnert, ist, dass die Frau, die zu ihm spricht, ist, das ist die Stimme von Gates McFadden. Und die Paargeister erscheinen ja als Stimmen von vertrauten Menschen. Und dass sie jeweils auch anders erscheinen. Sie erscheinen ja Vedic als so eine Art Überchangeling, so ein bisschen, ne, so ein bisschen unheimlicher, so ein waberndes Gesicht und versprechen ihr ja auch, dass sie das bekommt, was sie möchte. Und Jack erscheint aber das alles so ganz anders. Auch ihm wird irgendwie suggeriert, dass auf ihn etwas ganz Großes wartet. Ich weiß nicht, ob es die Paargeister sind, aber es scheint mir doch so eine Art noch irgendwie uralte Entität zu sein, die die Changelings für irgendwas benutzen wollen. Und diese Rede, die Picard dann eben an Franchet erhalten sollte, anscheinend sollte er vielleicht irgendwas verbreiten, irgendeine Art Link herstellen. Und dafür haben sie dann sowohl seinen Parietallappen gebraucht, wie auch seinen Sohn, dass sie irgendeine Art
oder dass Carlo sie mit Jacks Genen was ergänzen, was bei Picard in den Überresten vielleicht nicht mehr da ist, was sie brauchen.
Genau, und dann so ein Picard-Klon herstellen und den als so eine Art Link, um dann diese neue Art von Changelings irgendwie, keine Ahnung, ist alles sehr insubstanziell, aber ich glaube, es ist es entweder tatsächlich sowas wie die Paar-Wraiths oder die Paar-Wraiths selber oder so eine Art, ich weiß nicht, ob sie Borg sind, es ist halt diese Farbe, ne? Es ist halt alles sehr rot.
Ja.
Und die Paar-Wraiths sind ja Feuer.
Ja.
Also erscheinen immer so als Feuer. Aber auf jeden Fall, was auch immer es ist, ich glaube, da steckt noch irgendwas anderes dahinter, dass die Changelings nicht die ausführenden Villains sind, sondern dass irgendwas Größeres dahinter steckt, was diese traumatisierten Changelings für sich benutzt. Es scheinen ja doch diese Super-Changelings zu sein, die überall auftauchen, weil sie ja nicht mehr durch den Bluttest.
Ja. Genau, das sind die die Follower von Vedic, genau.
Ja, und sie kann es anscheinend ja doch dann weitergeben.
Ja, das hat sie ja auch gesagt, genau.
Genau. Und das ist diese, also es ist nicht die Original-Changelings sind, sondern diese
korrumpierten. Nee, die vom kleinen Ding sozusagen.
Genau, und irgendwas mit Evolution und Weitergeben und Link und Hive-Mind ist dahinter. Ob es jetzt die Borg oder die Paar-Wraiths oder irgendwas ganz anderes ist, aber sowas in der Richtung vermute ich. Und dass Jack da irgendwie der Schlüssel zu ist, wegen der Borg-DNA vielleicht in ihm. Und irgendwas, was da passiert ist, keine Ahnung. Weil sagt sie das auch nicht, irgendwas, was du vererbt bekommen hast, irgendwas, was in dir ist, irgendwas? Ich weiß es nicht, aber
sie sagt halt, du hast immer schon gewusst, dass du anders bist.
Anders, genau.
Ja, aber ja, also ich habe halt hier zwei, drei Anmerkungen. Also auf die Paargeister sind wir auch nur gekommen oder das Fandom nur gekommen wegen der roten Augen. Und offensichtlich kann diese roten Augen aber keiner sehen, wenn die da sind. Das ist etwas, was ich interessant finde, weil offensichtlich sind es nur wir als Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das dann nur für uns gemacht ist, damit wir wissen, in dem Moment, der ist besessen oder eben nutzt seine telepathischen Fähigkeiten. Also aber offensichtlich können andere das nicht sehen. Das ist also schon mal ganz spannend. Und dann fand ich aber noch interessant, wie Diana das beschrieben hat. Sie sagte, kann eben diese Stimme hören, aber sie spricht ja auch von einer Dunkelheit, die sich um ihn legt und in ihn rein und raus geht. Also es klingt so ein bisschen wie so Geister, die durch einen so durchwabern. Das würde auch eher so für ein Paargeist vielleicht eher sprechen. Bei den Borg habe ich aber folgendes Problem. Und zwar, wir sind doch jetzt aber eigentlich, weil ich bin immer Timeline und und du weißt, wibbly wobbly, timey wimey und so, aber von der Timeline her sind wir doch jetzt aber in einem Universum, wo doch Alison Pill die Borg-Queen ist, oder?
Ja.
Also das heißt, wir haben jetzt quasi diese neuen Borg ja auch.
Ja.
Und eigentlich brauchen wir dann ja Jack ja nicht mehr, weil die neuen Borg sind ja schon etabliert.
Ja, das stimmt. Aber.
Ja, naja. Aber also auf jeden Fall. Und ich hatte dann zwischendurch auch, also weißt du, die langweiligste Lösung wäre natürlich tatsächlich die von Beverly und Picard, wenn sie tatsächlich einfach nur einen Picard-Klon machen wollten, der dann irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie missbraucht wird, um dann eben Frontier Day als Bösewicht für alle dazustehen, so als Fall Guy. Das wäre natürlich und super langweilig. Und was auch total langweilig wäre, da hatte ich dran gedacht, dass wir vielleicht irgendeinen anderen Rückbezug bekommen auf TNG, weil wir wissen ja, dass Picard eine Hobbyarchäologe ist und dass es da vielleicht irgendwelche Verknüpfungen gibt, dass er sich während seiner TNG-Zeit vielleicht irgendwas eingefangen hat. Irgend so durch so ein archäologisches Tafelding oder so eine Verfluchung oder ein Geist oder was auch immer. Und das jetzt quasi, Also, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Und was ich auch gesehen hatte, wo ich sehr, sehr lachen musste, es wurde ja mehrfach im Vorfeld, mehrfach hat Matalas ja geteased, aber wie gesagt, der ist ein alter Troll, deswegen glaube ich dem ja nichts, hat er ja gesagt, dass Subrosa noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Und ich meine, das wäre natürlich das Allerkrasseste, wenn die tatsächlich da mit dem Subrosa-Geist noch irgendwie um die Ecke kämen. Das kann ich mir natürlich nicht vorstellen, weil das wäre wirklich, oh mein Gott.
Ist Subrosa der
das
Typ,
ist die
der
schlechteste Folge, also nicht die schlechteste, aber fast die schlechteste Folge mit Beverly und ihrer Großmutter und dem Lover von der Großmutter, die dann so und mit dieser grünen Kerze, also mit diesem Rauch da.
Ja,
genau.
Dieses
richtig, ja.
Nein. Also
das glaube ich auch nicht, aber das wäre natürlich super. Und ich dachte super TV.
Wenn Jack gar nicht Picards Sohn ist.
Aber das wäre zum Beispiel auch eine Theorie, die ich hatte, dass vielleicht Wesley in irgendeiner Form vielleicht noch involviert ist, und zwar vielleicht nicht Wesley persönlich, aber so dieses ganze Netz von Lebewesen, die sich außerhalb der Realität auf höhere Stufen irgendwie bewegen können. Ach, ich weiß es nicht. Es ist alles, ich bin jetzt wirklich, also die müssen jetzt wirklich mit einer Hammerlösung um die Ecke kommen, weil bei den Theorien, die wir gehabt haben und bei der Erwartungshaltung, die jetzt aufgebaut wurde über 8 Episoden, dann muss was kommen.
Da muss jetzt ein Knaller kommen. Also ich glaube, es hat irgendwas mit Picards veränderter DNA zu tun, die er dann an Jack vererbt hat, und dass Jack so eine Art nächste Evolutionsstufe, was weiß auch ich immer ist.
Klingt
und
gut.
Die dann von irgendeinem Old Evil, ob das jetzt die Parwraiths oder irgendwas anderes sind, verwendet wird, damit er so eine Art nochmal so ein bisschen Locutus 2.0 als, weiß ich nicht, irgendwas soll der spreaden, verlinken, sowas in der Richtung. Vermute ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, es ist nichts irgendwas Langweiliges, weil dann, also dann bin ich wirklich enttäuscht. Was ich glaube, also ich glaube schon, dass entweder die Borg oder die Parways irgendwie wieder auftauchen werden, weil diese Staffel bis jetzt schon ziemlich viele alte Villains wieder aus der Kiste geholt hat. Lore, auch die Borg in gewisser Weise, die Romulaner sind vorgekommen. Und
die Ferengi.
Moriarty.
Ja, Ferengi.
Die Ferengi. Es gab schon viele, viele Callbacks auf alte Gegner, alte Villains.
Ich habe aber auch überlegt, wen hatten wir denn noch als Riesenbösewicht in TNG? Und außer Q ist mir da keiner mehr eingefallen. Und den hatten wir schon in Staffel 2.
Ja, es muss ja nicht nur aus TNG sein. Es ist ja
gut,
die Voyager
wir haben ja
dabei.
Und DS9 vor allen Dingen ja auch. DS9, also wir hatten auch sehr viel Callback auf DS9. Das ist natürlich die Frage. Man kann sich ja aus dem Vollen schöpfen, das stimmt schon,
Ja, also ich bin gespannt, aber ganz im Ernst, wer so trollt, mein Herr, der muss auch liefern, ja? Man kann nicht da so rum auf Twitter und die armen Fans bekloppt machen und dann liefert man nicht. Also jetzt muss er ran, ne?
Er hat auch gesagt, dass die letzten beiden Folgen sozusagen zusammen den TNG-Spielfilm geben, den er immer drehen wollte. Das heißt, die zwei Episoden, es wird auf jeden Fall ein zweifolgiges Staffelfinale geben, das man wahrscheinlich wirklich am Stück auch sehen müsste. Deswegen wird es wahrscheinlich die Hölle werden, wenn dann nächste Woche nach Folge 9 erstmal noch eine Woche Pause ist. Aber ich erwarte mir da jetzt also viel und kommt ich jetzt auch bei mit dem Kram. Ja, sehr gut.
Ja, also, ne, da muss ich aber auch sagen, das ist er jetzt selber schuld. Die Erwartungshaltung hat er selber geschürt. Da kann man eigentlich fast nur noch enttäuscht werden, aber das hat er sich dann selber zu verantworten. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, aber ich finde gerade dieses Rumspekulieren, warten, Spannung auf nächste Woche. Das hat so ein Gefühl wie früher.
Ja, total. Und wir müssen keine ganzen Sommerferien darauf warten, dass wir herausfinden, was mit Locutus von Borg passiert.
Nicht
das
nur
war
das,
doch diese
wir müssen,
epischen Pause.
Genau.
Ja.
Nicht nur das müssen wir nicht, sondern wir müssen auch nicht auf irgendwelche Sendezeiten warten, die Familie vertreiben vom Fernseher oder dann sagen die Eltern, nee, aber da gehen wir jetzt aber spazieren und man will aber doch unbedingt. Nein, wir können uns das einfach, wann auch immer wir möchten, angucken. Und das Einzige, was wir aufpassen müssen, ist, wenn wir nicht zu den Ersten gehören, Twitter und alles andere stummschalten, um nicht gespoilt zu werden.
Genau, ja. Ja, super, Mensch. Also es war sehr schön, dass du da warst. Ich finde, wir haben wirklich heute sehr, sehr viele Dinge besprochen für die Folge, die echt wichtig waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich komme immer wieder gerne, weil, ja, wie gesagt, im Truppenhaus reden wir nie über Star Trek. Das ist kein Vorwurf. Dafür komme ich dann, ja, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, dafür komme ich dann einfach zu euch und freue mich, dass ich hier so richtig abnörden kann. Weil im Truppenhaus wären schon längst alle Tukane schlafen von der Stange gefallen. Da schaut einfach niemand außer mir Star Trek. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich hier ein ganzes Rumnörden hier ablassen kann und freue mich immer sehr, wenn ich hier bei euch Gast sein darf. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich komme auch gerne wieder.
Sehr schön. Ja, also stehende Einladung bei nächster Gelegenheit, wenn sich's ergibt. Picard, werden wir keine Staffel mehr kriegen. Ob wir einen Legacy-Track kriegen, ist die andere Frage. Es wäre nicht das erste Mal, dass Fanwünsche bestimmen könnten und Serien irgendwie ins Leben rufen könnten. Aber das ist ein anderes Thema. Für alle anderen, schaut im Tropenhaus vorbei. Alle Links sind in den Shownotes. Und wenn ihr eure Theorien habt, schreibt uns gerne. Wobei, also noch mehr Theorien, oh Gott. Aber wie gesagt, gerne auch Feedback natürlich. Oder wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr, ich habe immer noch nicht beantwortet bekommen, was Picard denn zu Roh auf Bajoranisch gesagt hat. Das frage ich mich bis heute. Vielleicht werde ich da dumm sterben müssen. Außer ich finde jemand, der Bajoranisch spricht.
Oh Gott. Ja, das habe ich auch nicht mitbekommen.
Genau, also solche Dinge. Nichtsdestotrotz, also alle Kanäle sind offen. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne anpingen. Und ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche mit der nächsten Folge wieder.
Ja, tschüss. Da freue ich mich auch schon drauf. Tschüss.